Liebe Grüße an alle da draußen, sowohl die an den Empfangsgeräten, die hier live mit dabei sind, als auch natürlich die, die dieses Live-Q&A zu einem späteren Zeitpunkt hören. Mein Name ist Björn Gesmann. Ich brauche mich, glaube ich, nur bedingt vorstellen. Ich darf euch heute durch das Live-Q&A führen. Und wenn ihr an diesem Live-Q&A oder ganz grundsätzlich teilhaben wollt und eure Fragen loswerden wollt, dann ein ganz kurzer Reminder an der Stelle. Das ist mittlerweile Gewohnheit von mir, das jedes Mal vorher einmal zu sagen. Es gibt drei Möglichkeiten, um mit uns in Kontakt zu treten. Erstens, auf powerandpace.de gibt es einen kleinen Chatbot, den wir laufend aktualisieren und mit neuen Inhalten speisen. Derer kann man sich bedienen. Wie immer im Leben gilt, die Qualität der Antwort steht und fällt mit der Qualität der Frage. Ich lese da mit und manche Fragen, da muss ich dem Chatbot zugutehalten, dass ich die auch nicht besser beantworten könnte, weil sie manchmal nicht so richtig gut sind. Wenn man da so ein Wort eintippt zum Beispiel, dann kann das nicht so ganz funktionieren. Also wenn ihr den Chatbot nutzen wollt, dann gebt euch ein kleines bisschen Mühe. Zweiter Kontaktmöglichkeit ist selbstverständlich dieses Live-Q&A. Mein Favorite findet ihr grundsätzlich immer unter powerandpace.de/events. Und wenn ihr eine Frage dazu einreichen wollt, dann macht ihr das einfach in dem Event selber. Also auf powerandpace.de/event oder Events. Verzeiht bitte, ihr findet es links in der Menüleiste. Da könnt ihr euch anmelden, da könnt ihr eure Frage einreichen und dann werden wir die hier thematisieren. Und ebenso könnt ihr selbstverständlich auf powerandpace.de/kontakt eure Frage einreichen. Die werden wir dann auch zu gegebener Zeit immer beantworten. Habt auch da ein kleines bisschen Geduld. Wir haben einen Riesenauflauf an Fragen. So auch, und dazu heiße ich euch herzlich willkommen beim heutigen Live-Q&A. Wir werden das so machen heute. Ich habe die Fragen nicht thematisch sortiert, sondern wir werden die ein wenig chronologisch durchgehen, mit dem Zeitpunkt beginnend der frühesten Fragestellung. Wir haben hier noch Fragen vom 20. April, 28. April, also Fragen, die schon gute 10 Tage, 2 Wochen alt sind. Wir werden uns da chronologisch durcharbeiten und ich mache das so, dass ich mir in jedem Falle bei der ein oder anderen Frage Mühe geben möchte, die zu beantworten, weil das so Fragen sind, die ich auch für den jetzigen Saisonzeitpunkt als total wichtig erachte und die auch garantiert einen großen Mehrwert für alle Beteiligten bieten. Bei manch anderen Fragen, wenn ich so das Gefühl habe, hey, da gibt es einen Podcast, den wir erst vor kurzer Zeit aufgenommen haben, der hilft auch weiter, dann erlaube ich mir einfach ganz vorsichtig darauf zu verweisen, damit wir dann doch relativ viele von den weit über 35 Fragen, die hier eingereicht worden sind, beantwortet bekommen, so dass wir grob nach anderthalb Stunden einfach mal eine Pause einlegen und ich, ja, wenn dann noch viele Fragen übrig sind, dann erlaube ich mir, die einfach auf das nächste Live-Q&A zu schieben. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Super, schnacken wir nicht so lange drum rum, sondern steigen sofort ein. Lieber Coach, Frage von Annika. Ich benötige einmal deinen Rat zu meiner aktuellen Trainingssituation. Ich trainiere, also ich kürze heute alles ein bisschen ab, ja, bei der Vielzahl an Fragen. Verzeiht mir ganz viele liebe Worte zum Einstieg. Ich freue mich immer im Speziellen über den ersten Satz, der nach der Begrüßung kommt, weil da stehen ganz oft ganz viele tolle Sachen drin. Das ist lieb von euch. Ich lese das alles, das will ich einmal gesagt haben. Habt vielen Dank für die vielen lieben, netten Worte. Das freut mich wirklich sehr. Wirklich, das ist ganz toll. Ich darf die jetzt einfach überspringen, damit wir zügig durchkommen, okay? Sonst klingt das hinterher so, dass ich hier schon 15% unserer Zeit verschwende für liebe, nette Komplimente, die ich bekommen habe. Ich habe sie alle gelesen. Hab vielen Dank. Annika schreibt, ich trainiere aktuell nach dem Plan für meine erste olympische Distanz im August. In den letzten Wochen haben sich bei mir jedoch beruflich deutliche Veränderungen ergeben, wodurch meine zeitlichen Ressourcen unter der Woche stark eingeschränkt sind. Zusätzlich meine Wochenenden durch mein Nebengewerbe teilweise eingebunden. Annika fragt im weiteren Verlauf, wenn sie jetzt downgraden möchte, ihren Zielwettkampf von der olympischen Distanz auf die Sprintdistanz, ob es dafür auch einen Plan geben würde, der dann in der Konsequenz auch etwas weniger Trainingspensum erfordert. Und da vielleicht nochmal zur Klarstellung, keine einzige, ich sage das jetzt mal sehr deutlich, auch wenn das vielleicht nur zu 95% stimmt, aber kein Keine einzige Wettkampfdistanz bei Power and Pace entscheidet über den Trainingsumfang. Ja, was ich damit sagen will, ist, eine Langdistanz, die ja per Definition die so ziemlich längste Distanz ist, die man quasi machen kann, die führt nicht automatisch immer dazu, dass die auch gleichzeitig die größten Umfänge mit sich bringt. Ich mache ein Beispiel. Der Finisher auf der Langdistanz trainiert weniger Stunden im durchschnittlichen Wochenumfang als der Qualifier für eine Mitteldistanz. Ja, also nochmal klar glatt gezogen, die Wettkampfdistanz als solche entscheidet nicht über den Trainingsumfang, sondern in allererster Linie zu, also 95% ist immer die Kategorie dafür entscheidend, wie der Trainingsumfang ausfällt. Und unter powerandpace.de/Kategorien findet ihr alle Kategorien bestmöglich aufgeschlüsselt, inklusive eines durchschnittlichen Trainingsumfangs und auch einer Range, also wie sich dieser durchschnittliche Trainingsumfang auch in den Randbereichen auswirkt. Also als Beispiel, der Finisher, sagen wir jetzt, hat 12 Stunden Trainingszeit durchschnittlich in der Woche. Über den Saisonverlauf hinweg verteilen die sich aber wahrscheinlich in einem Umfangsfenster von etwa, ich weiß jetzt nicht genau, was da steht, von 6 bis 16 Stunden, sage ich mal. Beides ist eher die Ausnahme, sowohl die 6 Stunden als auch die 16, im Mittel sind es 12. Aber wir wissen natürlich auch, dass da eine gewisse Progression im Trainingsumfang drin ist und deswegen selbstverständlich wir so ein Umfangsfenster ausloten. Also konkret für Annika, es gibt nur eine Option, wenn du weniger trainieren möchtest, das wäre ein Kategoriewechsel von Allrounder zu Mover. Okay? Super. Also, wie gesagt, ich mache das heute alles so ein kleines bisschen im schnelleren Durchlauf. Deswegen gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein paar klarere Antworten. Ich hoffe, dass das für euch in Ordnung ist. Hallo Coach, ich trainiere aktuell in der Kategorie Allrounder. Für das aktuelle Jahr habe ich keinen Triathlon geplant, sondern möchte zum ersten Mal beim Heller Halbmarathon starten. Deshalb trainiere ich derzeit nach dem 16-Wochen-Plan Halbmarathon inklusive Radfahren und Schwimmen. Nun meine Fragen. Ich rechne mit einer Zielzeit um die 2 Stunden 15. Sollte ich die Läufe auf diese Distanz ausdehnen oder bereitet der Plan auch für diese Zielzeit vor? Nicht ausdehnen. Ne? Trainingsumfang und Wettkampfumfang, wenn man denn so möchte, stehen in keinem direkten Zusammenhang. So ein bisschen ähnlich wie gerade schon genannt, aber nur weil der Zielwettkampf 2:15 ist, heißt das nicht, dass wir deswegen unsere Läufe auch 2 Stunden 15 machen. Ne? Also die Ironman-Athleten unter euch, die den Zielwettkampf in 12 Stunden machen, die trainieren auch nicht dreimal die Woche einen Ironman über 12 Stunden, weil es schlicht einfach keinen Sinn machen würde. Deswegen gerne nicht über den Trainingsumfang als solches nachdenken. Und auch nicht die Dauer zwangsläufig verlängern, sondern lieber die Dauer nehmen, die da drin steht. Und ich bin mir ganz sicher, dass in diesem Halbmarathonplan auch irgendwas vorkommt, was sich so mindestens mal in Richtung der 1,5 Stunden bewegt. Und das ist völlig fein. Super. Dann die zweite Frage von der Nadine. Wie verpflege ich mich bei Läufen über 1 Stunde? Das kürze ich mal ab an der Stelle. Immer natürlich eine Frage, ja, was wollen wir mit dem Lauf jetzt gerade bezwecken? Also nur alleine die Zeitdauer entscheidet natürlich nicht über die Frage, ob wir jetzt zum Beispiel gerade Kohlenhydrate zuführen, ja oder nein, sondern es wäre immer das Prinzip, dass wir uns auch fragen würden, hat denn die Einheit zum Beispiel Intensitäten, ja oder nein? Ne? Und ganz grundsätzlich gilt immer für Training wie auch für Rennen, die Ernährung vor allen Dingen Training, als aber auch Rennen ist mindestens genauso wichtig wie die Verpflegung währenddessen. Ja, seid so gut. Ich werde da in den nächsten 4,5 Stunden dieses Live-Q&As ungefähr noch 17 Mal den Zeigefinger heben, wenn Leute mich nach Wettkampfernährung fragen. Eine Wettkampfernährung beginnt mindestens 3 Tage vor dem Wettkampf. Ja, und das finde ich extremst wichtig, dass man sich das wahrhaftig vor Augen führt. Und mit dem Training ist es genauso. Ja, ist ein Lauf länger als 1 Stunde, also sagen wir 75 Minuten lang zum Beispiel, dann reicht auch locker keine Verpflegung, wenn ich vorher mich gut verpflegt habe, indem ich, was auch immer, gut gefrühstückt habe, sage ich jetzt einfach mal. Dann kann man das auch getrost ohne Verpflegung rumbringen und braucht nichts unbedingt dafür. Wenn ich den auch 45 Minuten Lauf, jetzt mache ich mal ein konträres Beispiel, mache, nachdem ich vielleicht nach der Arbeit das letzte Mal zum Mittagessen was gegessen habe und die letzte ernsthafte Mahlzeit ist 6 Stunden her, ja, dann würde ich vielleicht auch drüber nachdenken, schon während der 45 Minuten ein bisschen was zumindest zu essen, um nicht irgendwie Gefahr zu laufen, dass ja mein Körper einfach gerade etwas wenig Kohlenhydrate zur Verfügung hat oder sich ein bisschen schwer damit tut, die bereitzustellen. Ja, was ich damit sagen will ist, man kann nicht einfach hingehen und sagen, pauschal ab einer Stunde machen wir jetzt irgendwie Kohlenhydratzufuhr. Klar, die Wahrscheinlichkeit wird umso größer, je länger der Lauf, das ist natürlich logisch, aber seid so gut und kümmert euch vor allen Dingen auch um die Verpflegung drumherum. Ja, wenn ich mich vorher nicht vernünftig ernährt habe, ist es auch vollkommen egal, was ich während der Einheit esse. Das ist halt so Regen und Traufe und sowas, ne? Da haben wir gar nichts von, sondern damit steht und fällt das Ganze. So, und wenn es dann darum geht, während der Einheit zuzuführen, total fein, macht natürlich in vielerlei Hinsicht Sinn. Das war auch so ein bisschen das Problem von Nadine, die beschrieben hat, dass sie Dextro Energy Gels zugeführt hat, die aber nicht vertragen hat. Und da sind wir gleichzeitig bei dem Punkt, das ist das Erste, was passieren soll. Wir brauchen irgendeine Form von Verpflegung, bei der wir das Gefühl haben, dass wir die gut vertragen. Ja, deswegen klassische Gels, glaube ich, vollkommen klar. Nicht allzu viele Kohlenhydrate. Auf jeden Fall würde ich auf Koffein erstmal verzichten, zum Beispiel in den Gels. Sehe ich gar keine Notwendigkeit drin. So, und dann sich erstmal irgendein Gel suchen und sich damit vorsichtig rantasten und sich verpflegen. Aber nochmal, ne, selbst bei einem 90-Minuten-Lauf, wenn ich vorher gut versorgt bin, dann reichen ja mal ganz locker 2 Gels über so einen Lauf aus. Und wenn ich jetzt von Gels spreche, dann meine ich gerade die, die noch 25 Gramm pro Gel haben und nicht die, die schon 50 Gramm haben. Ne? Tut überhaupt nicht Not, sondern da gerne ganz vorsichtig an die Sache rantasten. Geschmack und Verträglichkeit stehen über allem. Super. Dann hätte ich noch ein weiteres Beispiel. Also, die Silvia fragt, hallo Björn, ich habe eine Frage zu Kohlenhydraten und schilder eben einmal die Situation. Ich trainiere im Allrounder-Plan für eine Mitteldistanz Anfang August. In diesem Frühjahr habe ich mich mit einem Plan auf eine Laufserie in unserem Landkreis vorbereitet, die aus 4x10 Kilometer Läufen über das Jahr verteilt besteht. Also die Laufserie, nicht der Plan, wenn ich das richtig verstehe. Der erste Lauf war schon, ich habe 47 Minuten erreicht. Wenn ich Intervalle im Stadion laufe, zum Beispiel 8x1200 Meter oder mal zügiger auf 8 Kilometer am Stück unterwegs bin, fühle ich mich nach ziemlich genau 30 bis 35 Minuten unwohl. Ich schwitze plötzlich mehr, konzentriere mich schlecht, die Geschwindigkeit geht runter, der Spaß verschwindet. Das geht mir auf dem Rad übrigens auch so. Ich habe darauf reagiert und 30 Gramm Kohlenhydrate zugeführt, die ich nach 25 Minuten trinke. Dann geht es mir gut. Es fühlt sich so an, als ob ich nach 5 bis 10 Minuten jemand von hinten schiebt. Auch sehr schön. Der Unterschied ist richtig deutlich. Fahre ich dann eine längere Tour auf dem Rad, folgen jede 30 Minuten weitere 20 bis 30 Gramm Kohlenhydrate aus der Flasche. Ich habe die Podcasts zum Kohlenhydratstoffwechsel gehört und zur Verpflegungsstrategie. Eigentlich sollte es so früh nach dem Start eines Wettkampftrainings doch gar keine Probleme mit den Glykogenreserven geben. So, ich kürze das mal ab. Super, erstmal ganz vielen Dank, Silvia, für deine Frage. Silvia fragt auch im weiteren Verlauf so ein kleines bisschen in die Richtung von, kann es sein, dass es da Blutzuckerprobleme gibt und sowas in der Art? Da natürlich wie immer ganz kurz einmal meine Empfehlung, sowas lässt sich natürlich auch immer in irgendeiner Form testen, ob man irgendein Problem damit hat mit seinem Kohlenhydratstoffwechsel, jetzt rein medizinischerseits, die Diabetiker unter euch, die kennen das Thema und selbstverständlich kann man das alles testen. Auf der anderen Seite, ne, bin ich aus meiner laienhaften Erfahrung von 20 Jahren Ausdauersport häufig eher bei der Konklusion gewesen, dass gerade auch so zum Beispiel die Ernährung drumrum dann einfach auch ein Thema ist. Also ich sag mal ganz vorsichtig jetzt, ohne dass ich die Option ausschließen will, dass das nicht vielleicht auch irgendeine Form, eine Form des, sagen wir mal, Kohlenhydratstoffwechselproblems sein kann, ist meine Erfahrung bisher immer, in 98% der Fälle habe ich solche Herausforderungen alle ganz locker lösen können mit den Athletinnen und Athleten, indem wir über die Zufuhr währenddessen gesprochen haben, vor allen Dingen auf die Zufuhr im Vorhinein und dann aber auch wirklich quasi im Detail. Also wenn wir sonst in unseren Coachings über Kohlenhydratzufuhr sprechen, gerade auch über Alltagsernährung sprechen, dann geht es unter anderem ganz viel um das Wort Homöostase, Also ne, das menschliche oder körperliche Bedürfnis nach Gleichgewicht. Und das ist ja das, wonach unser Körper quasi tagtäglich strebt. Der möchte ein Gleichgewicht haben in der Körpertemperatur, der möchte ein Gleichgewicht haben im Blutzuckerspiegel, der möchte ein Gleichgewicht haben im, sucht's euch aus, wo auch immer, in nahezu all den Lebensbereichen des Körpers. Und diese Homöostase, gerade im Bereich des Blutzuckerspiegels, die kann ich natürlich unendlich beeinflussen. Durch Training sowieso, ist klar, aber vor allen Dingen auch durch die Ernährung. Und das lässt sich dann sehr häufig im Vorhinein, oder nicht im Vorhinein, aber im weiteren Verlauf irgendwie ganz gut anpassen. Deswegen, Silvia, meine klare Empfehlung an dich ist auf jeden Fall erstmal zu schauen, wie denn vielleicht die Ernährung auch rund um das Training aussieht. Weil ich sag mal, dass nach 30 bis 35 Minuten eine Auswirkung dadurch entsteht, dass du vor meiner Hypothese, dass vielleicht deine Ernährung vorher optimierungsbedürftig ist, auch in irgendein Problem geraten kannst, das halte ich erstmal für ganz normal. Also ich sag mal, gerade bei einem Lauf haben wir häufig die Situation, dass wir da auch gerade zu Beginn etwas mehr Kohlenhydrate verbrauchen. Ist ja anders ein bisschen als beim Radfahren, ne? Beim Laufen ist ja selten so, dass wir irgendwie so ein ganz niedriges Intensitätslevel haben können beim Loslaufen, weil wir alleine immer schon unser eigenes Körpergewicht tragen müssen. Deswegen ist der Kohlenhydratverbrauch tendenziell auch ein bisschen größer. Und wie gesagt, je nach Ausgangsbasis der Ernährung kann das dann durchaus schon mal zu Herausforderungen kommen. Ich muss mal ganz kurz, verzeiht bitte, wenn ihr im Hintergrund meine Jalousie hört, aber es ist einfach zu viel Sonne in Hamburg. Ja, ich lasse das mal genauso stehen. Genau, so und vielleicht auch nochmal an alle anderen, also dass ich das nochmal allgemeingültig gesagt habe, wenn ich von Homöostase spreche und solchen Dingen, dann meint das letztendlich immer, dass durchaus ein Ansinnen ja da sein sollte in unserer Alltagsernährung, dass wir unseren Blutzuckerspiegel jetzt nicht drastisch immer brutal nach oben bewegen und nach unten. Ja, und ein nach oben bewegen entsteht ja dadurch, dass wenn wir zum Beispiel Kohlenhydrate zuführen und je kurzkettiger sie sind, desto größer der Peak, der da entsteht im Blutzuckerspiegel, im Glukosespiegel, desto größer am Ende auch der Abfall danach. Ne? Und dann sprechen wir dann irgendwann unten am Todpunkt von sowas wie dem klassischen Heißhungergefühl, welches wir da haben und welches letztendlich natürlich dadurch entsteht, dass eben unser Glukosespiegel auch so ein Stück weit Achterbahn fährt. Und das alles können wir vermeiden, je ausgewogener unsere Alltagsernährung ist. Also mit jetzt mal sehr vereinfacht gesagt, ich führe das nochmal kurz aus, aber wenn wir zum Beispiel jetzt eben nicht kurzkettige Kohlenhydrate zuführen, sondern eher mittel- und langkettige, dann ist das ein Vorteil. Wenn wir unsere Ernährung ausgewogen haben und zum Beispiel einen signifikanten Anteil an Proteinzufuhr haben, dann ist das immer etwas, was den, ja letztendlich den Gegenspieler des Glukosepeaks, wenn man denn so möchte, auch ein Stück weit ansteuert. Wenn wir Ballaststoffe zuführen, dann ist die Aufnahmekapazität im Magen und vielmehr noch im Darmtrakt etwas langsamer, das heißt, die Aufnahme funktioniert etwas langsamer, was auch zuträglich ist, um den Peak zu vermeiden, all solche Dinge, ja. Langer Rede, kurzer Sinn, auch da nochmal, eigentlich so wie eben auch bei der Vorfrage auch, denkt immer unbedingt daran, dass die Verpflegung drumherum passt, ja, und ich sag mal, im Wettkampf ist das vielleicht noch was anders, weil natürlich je länger die Belastungsdauer, desto abhängiger bin ich natürlich irgendwann von meiner Verpflegung zwischendurch. Ich mache ja selten nach dem Radfahren eine Pause, um mir ein ausgewogenes Mittagessen zu gönnen oder sowas bei einer Langdistanz als Beispiel. Aber gerade im Trainingsalltag, bei den Umfängen, die ihr so macht, und ich sage jetzt auch mal wirklich, das gilt quasi für alle Umfänge, da sind auch beim Qualifier immer noch 80 bis mindestens 90% der benötigten Energie alleine auch, sind sehr gut handhabbar über die ganz normale Alltagsernährung. Dass wir uns trotzdem bei einer vierstündigen Radeinheit, bei einem zweistündigen Lauf und alles, was dazugehört, uns gut verpflegen, ja, das ist absolut klar. Das machen wir aber in erster Linie deswegen, weil wir den Körper gar nicht großartig in die Situation bringen wollen, dass der jetzt so wirklich auf so eine Art Notfallmodus verläuft und wirklich einfach zu wenig Kohlenhydrate für den Moment zugeführt bekommt. Ja, und ansonsten, der muss die aber nicht unbedingt haben, um jetzt nicht nach 3 Tagen Belastung irgendwie, weiß ich nicht, Gefahr zu laufen, dass seine Glykogenspeicher dann doch sehr hart am Limit sind, sondern das regeln wir alles über die Alltagsernährung. Super. So, die älteste Frage, die wir haben, also in der heutigen Runde meine ich damit, Entschuldigung. Stefan schreibt, hi Björn, meine Frage thematisiert die Saisonplanung nach dem ersten Highlight. Ich werde Anfang Juli in Rot bestens vorbereitet durch den Finisher-Plan am Start stehen und auch das Ziel erreichen. Smiley. Das, was Randnotiz, hat gerade überhaupt nichts mit der Frage zu tun, aber wenn der Stefan das so die Intention hatte, das auch genauso darzustellen, dann gratuliere ich Stefan ganz herzlich und das meine ich wirklich ernst, weil ein sehr gutes Wording, ne? Ich werde das und das machen und auch noch das Ziel erreichen. Das ist eine super Aussage. Also Mentalcoaching technisch, Stefan, wenn ich es geschafft habe, mit den Live-Q&As dich in die Richtung zu bringen, dass du das so sagen kannst, dann freue ich mich ehrlicherweise gerade sehr, wenn das über die Ferne so geklappt hat, weil ein hervorragender Satz. Ich lese ihn nochmal vor für alle Beteiligten. Ich werde Anfang Juli in Rot bestens vorbereitet, durch den Finisher-Plan am Start stehen und auch das Ziel erreichen. Super. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Satz. Entschuldigung, ich hack noch mal kurz ein bisschen drauf rum. Danke, Stefan. Weil wir wollen nicht nur am Start stehen. Ne? Wir wollen das Ziel erreichen. Also am Start stehen ist das eine. Das ist ein Schritt, der ist ganz wichtig und den wollen wir auf jeden Fall auch. Aber wir wollen vor allen Dingen auch das Ziel erreichen. Wir wollen eben nicht nur am Start stehen. Das, sportpsychologisch verweist man an der Stelle immer wieder auf das, an die Fußballer unter euch oder Fußballfans, an das Finale dahorm. Ja, wir erinnern uns, Bayern München gegen Chelsea London. Man wollte ins Finale dahorm kommen und man hat das Finale dahorm dann verloren. Und ein Stück weit geht die Theorie in die Richtung, dass vielleicht die mentale Einstellung nicht hundertprozentig dazu gereicht hat, mit allerletzter Konsequenz das Finale auch zu gewinnen, sondern vielleicht schon eine gewisse Genugtuung darüber da war, dass man das Finale erreicht hat. So, hart abgewichen. Ich mache weiter. Nach Rot für Stefan. Ich bin am 30. August in 70.3 in Zell am See gemeldet, geplant als Saisonabschluss und im Herbst danach nach Lust und Laune bewegen. Jetzt wurde aber die Idee geboren, am 11. Oktober den München-Marathon noch mitzunehmen. Geht sich das sinnvoll aus? 6 Wochen zwischen 70.3 und Marathon sind ja jetzt doch nicht so viel Zeit zur reinen Laufvorbereitung. Auf jeden Fall und ganz locker. Also das mit dem ganz locker könnte man nur die sagen, die den Plan nicht durchziehen müssen, auch wieder klar, ne, oder den Marathon nicht laufen müssen. Verzeiht mir, aber ja, Stefan, auf jeden Fall. Ne, das klappt garantiert. Also wenn ich jetzt alleine nur an all die Power-and-Pace-Erfahrungen mit den Herbstmarathons denke, die wir hier so gesammelt haben, dann sind da, wie ich finde, die Erfahrungen sehr, sehr gut. Und da vielleicht auch nochmal so an alle, die irgendwie mit dem Thema isolierter Lauf, Halbmarathon hatten wir jetzt schon, Marathon in der Planung haben wir auch, ne? Und da werden viele von euch irgendwie sich abgeholt fühlen. Was ihr euch immer überlegen müsst bei der Frage danach, so wie jetzt gerade Stefan, ne, reichen diese 6 Wochen gezielte Laufvorbereitung? Ich verstehe diese leichte Unsicherheit, das kann ich gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite gilt einer der wichtigsten Grundsätze im Training für euch, die ihr mit in diese Marathonvorbereitung nehmen könnt, nämlich das Training, was ihr ja bis dahin schon gemacht habt. Also wenn der Stefan Ende August seinen letzten Triathlon des Jahres gemacht hat, dann hat Stefan sich ja, ich sag jetzt mal, mindestens 9 Monate darauf vorbereitet. Wenn Stefan war, glaube ich, Finisher-Kategorie, wenn ich nicht falsch bin, dann würde ich mal davon ausgehen, dass das im guten Schnitt irgendwas um die 30, 35 Laufkilometer in der Woche auf jeden Fall mal gewesen sind im Training. Über 9 Monate. Und das ist eine Sache, die kann euch keiner nehmen. Ne? Also Floskel, aber eines der wichtigsten Sätze überhaupt, Consistency is key. Und ich weiß, das klingt sehr abgedroschen, weil viele Leute auch nicht unbedingt klar machen, was damit eigentlich gemeint sind, es vielleicht auch nicht klar machen können. Aber was das ja bedeutet, ist einfach eine mindestens 9-monatige Vorbereitung mit einem richtig soliden Trainingsumfang im Laufen, der mit jedem Lauf mehr auf die Anpassung einzahlt. Super. So. Und hinzu kommt ja noch, dass wenn ich Schwimmen und Radfahren trainiere, kann ich ja nicht außer Acht lassen, dass das nicht auch aufs Laufen einzahlt. Und wenn es nur ist, dass ich an einem Samstag vielleicht einen Tag habe, bei dem ich eine Radeinheit habe, dadurch meine Kohlenhydratspeicher ein Stück weit reduziere, darauf dann laufe, also mit einer ganz anderen Vorbelastung in diesen Lauf gehe. Das heißt, die Anpassung darauf, die körperliche Antwort als Reaktion auch nochmal wiederum anders ausfällt. So. Und dadurch, dass ich diese Konstanz gehabt habe, habe ich ja mit jeder Trainingswoche, die ich habe, wieder ein kleines bisschen, ja, ich sage jetzt mal sinngemäß, Sand auf meinen Berg geschaufelt. Und am Ende, diese 6 Wochen Marathonvorbereitung, ja, das ist sowas wie die Kirsche auf der Torte. Das ist nett, das kann man machen. Das bringt ein paar Vorzüge mit sich, dass zum Beispiel die allgemeine Trainingsbelastung ja eher ein Stück weit reduzierter ist, weil wir müssen eben nicht mehr schwimmen, müssen nicht mehr Radfahren oder wenn halt nicht mehr mit einem gezielten Trainingsziel oder sowas. Und dann ist das ja nur noch, also wenn ich jetzt sage nur noch, ne, ich bin mir sicher, ihr könnt das alle einordnen, wie ich das meine, aber das ist ja wirklich nur noch die Kirsche auf der Torte, bei der es dann darum geht, okay, hey, wir gehen jetzt noch mal hin in der 6-wöchigen Marathonvorbereitung. Erstmal erholen wir uns mindestens eine Woche, wenn nicht 10 Tage gut vom letzten 73. Dann haben wir noch 4 Wochen Trainingszeit vor uns, reine Marathontrainingszeit, bevor die Wettkampfwoche kommt. Und in den 4 Wochen, ja, da können wir ja hingehen und noch mal ein paar spezifische Dinge machen, bei denen wir uns freuen, dass wir das auch mal losgelöst vom Rad, von dem Schwimmen machen können. Dass wir auch mal in einen 2-stündigen Lauf an einem Wochenende starten können. Und wissen, ey, wir sind hier ein gutes Stückchen ausgeruhter, wir hatten keine Vorbelastung, ne, und wir haben danach auch noch den halben Tag frei, wenn man so will, weil wir nicht Radfahren müssen, können deswegen Mittagsschlaf machen, können das Training also nochmal anders wirken lassen. Das sind ganz, ganz viele tolle Dinge, die dann in dieser Marathonvorbereitung nochmal etwas anders wirken. Aber, hey, Kirsche auf der Torte, ne, und das gilt für euch alle, also auch diese klassischen Fragen, die wir so im Frühjahr haben, ne, sinngemäß, ich habe 4 Monate Triathlon-Vorbereitung hinter mir, kann ich denn trotzdem im Frühjahr einen Marathon laufen? Ja, mit Sicherheit. Ne? Also wenn die Kategorie passt, mit ein bisschen Vorbereitungsfenster für die Kirsche auf der Torte der speziellen Laufvorbereitung, ist das total fein. Ich würde spontan eine ganze Menge von meinem Jahresgehalt darauf wetten, dass mindestens die Finisher und Qualifier auch nahezu ohne gezielte Marathonvorbereitung richtig gute Marathons laufen könnten. Man läuft, man macht die dann gezielt, um natürlich nochmal ein bisschen besser vorbereitet zu sein, ein bisschen mehr Selbstsicherheit zu haben, auch nochmal ja ein paar Fehler vielleicht im Training schon mal auszumergeln, die man sonst im Rennen gemacht hätte, alles klar, aber ey, gelaufen seid ihr genug, auf jeden Fall, deswegen seid da zuversichtlich. Das, was ihr da baut an Fundament, das passiert von Woche zu Woche zu Woche zu Woche zu Woche und das macht ihr seit sehr vielen Monaten. Da brauchen wir, gerne nehmen wir diese 6 Wochen, aber wir brauchen, tun wir die nicht, um darüber zu entscheiden, kann das klappen, ja oder nein. Ja, klappt auf jeden Fall. Und jetzt die 6 Wochen Marathonvorbereitung, die helfen dann nochmal ein kleines bisschen, um das Wie zu beantworten, wie das denn passt oder klappt. Super gut. Also, das war die etwas längere Ausführung, aber wie gesagt, ist mir nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Ach so, an der Stelle will ich noch eine Sache sagen, rein organisatorisch-technischerseits. Wir machen das grundsätzlich so, bei Power & Pace rollen wir immer zu 2 verschiedenen Jahreszeitpunkten die Laufpläne aus. Ja, wir hatten das ein oder andere Mal die Nachfrage nach reinen Lauftrainingsplänen, die gibt es, ja, aber die rollen wir immer nur zu 2 verschiedenen Zeitpunkten aus. Und das ist einmal Anfang des Jahres, also in so einem Zeitfenster von grob Januar bis, ich glaube, wir haben sie dann aufgehört auszurollen zu, ich weiß gar nicht, was es war, Mitte März oder so. Weil wir dann immer hingehen, also zweiter Zeitraum ist dann immer Ende Juni, Anfang Juli. Also ne, für genauso Konstellationen, wie eben jetzt gerade der Patrick das, der Stefan das hatte. Also wenn der Hauptwettkampf vorbei ist und der Herbstmarathon vor der Tür steht, so nach dem Motto. Und der Grund dafür ist ganz simpel, ja, also es hat eigentlich mehrere. Zum einen ist das grundsätzlich eine technische Geschichte. Wir geben euch da den kompletten Plan zur Verfügung über die 8, 12, 16 Wochen, die ihr kennt. Und gleichzeitig ist es so, zu diesen Zeitpunkten können wir in den allermeisten Fällen für uns sicherstellen, dass ihr in den Plan startet mit einer gewissen Voraussetzung. Und das ist für uns ehrlicherweise wichtig, weil würden wir jetzt nur Laufpläne isoliert rausgeben, ohne sicherstellen zu können, dass der oder diejenige vorher schon ein gewisses Fundament sich an Training geschaffen hat, dann ist gerade bei so einem reinen Laufplan das Risiko nicht unbedingt ganz klein, dass der auch mal schief gehen kann, wenn man da eher ungeübt an die Sache rangeht. Und da mir diese Verantwortung durchaus echt wichtig ist, verzichten wir da bisher drauf. Kann gut sein, dass mal irgendwann reine Laufpläne gibt, die dann auch über einen längeren Zeitraum sind, auch vielleicht über ein halbes Jahr und so weiter und so fort. Aber bisher liegt unser Fokus ganz klar auf Triathlon und die Triathleten, die dann isolierte Läufe auch machen wollen. Ja, super, die nehmen wir auf jeden Fall mit, die betreuen wir das ganze Jahr über mit allen erdenklichen Trainingsplänen und so weiter. Und dann eben auch mit den Laufplänen, aber die reinen Laufpläne, das ist immer eine Sache, da sind wir ein wenig vorsichtig noch. Okay, verzeiht das, wenn wir da an irgendeiner Stelle nicht jedem gerecht geworden sind, falls da irgendwas gefehlt hat oder sowas in der Art. Das waren meine Begründungen dafür. Frage von Nicole. Lieber Björn, liebes Power & Pace Team, bereits Anfang des Jahres habe ich eine Frage im Q&A gestellt zur Marathonvorbereitung. Langlauftraining und Saisonplanung mit 70.3. Ich bin in der Vorbereitung auf den 70.3 im Kraichgau. Ich habe jetzt zuerst die 8-wöchige Marathonvorbereitung eingebaut und am 12.04. erfolgreich meinen ersten Städtemarathon in Zürich in einer für mich überraschend guten Zeit von 4 Stunden 4 absolviert. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber Nicole ist ein Paradebeispiel dafür, wie gut das dann funktionieren kann, wenn wir Triathlon-Training und Lauftraining miteinander kombinieren. Das hat also super geklappt. Nun habe ich einen Fahrradblock im Urlaub am Gardasee eingebaut und auch da fühle ich mich bestens und bin auf Kurs. Scheint also alles aufzugehen mit dem Finisher-Plan. Danke vielmals. Nun zur Frage. Was kommt nach dem 70.3 im Kraichgau? Der ist nämlich mein A-Wettkampf dieser Saison und schon bald vorbei. Mein langfristiges Ziel ist es, nächstes Jahr eine Langdistanz zu machen. Ich werde im Sommer sicher lange Radeinheiten mit vielen Passfahrten machen. Zusätzlich werde ich Ende August im Urlaub am Fuschelsee noch beim Fuschelsee-Crossing mitmachen und so weiter und so fort. Genau. Super Frage. Nicole, erstmal Glückwunsch, dass das so toll funktioniert. Ne? Auch da wieder, ich freue mich immer, wenn das, was wir hier in diesen Live-Q&As besprechen, am Ende auch aufgeht und so. Super, sehr gut. Vielleicht nutze ich die Gunst der Stunde für eine auch wieder da schon fast mehr organisatorisch-technische, aber dann doch auch wichtige strategische Neuerung. Ich kann sagen, dass wir für die in Anführungsstrichen neue Saison, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, ne, was meint er jetzt mit neuer Saison? Das ist für jeden unter euch ja anders, dass wir bei Power & Pace für die Saison 2027 deutlich früher schon ein größeres Angebot schaffen werden, um in die neue Saison zu starten. Ja, wir haben im letzten Jahr festgestellt, dass wir einen durchaus großen Bedarf haben an Leuten, die ihren Hauptwettkampf machen, so wie jetzt die Nicole, ne, vielleicht sogar schon Ende Mai im Kraichgau. Oder auch in Hamburg beim Ironman, in Frankfurt, in Rot und bei all den erdenklichen Sachen. Und dann aber vielleicht sagen so, okay, das passt mir jetzt. Jetzt will ich eigentlich vielleicht auch einen kleinen Schritt zurücktreten und mich dann schon mehr oder weniger auf die Saison 2027 vorbereiten. Und in den letzten Jahren haben wir das immer so gehabt, wir haben für jede Kategorie einen Übergangstrainingsplan gehabt. Und den wollen wir gerne anpassen, beziehungsweise deutlich ausweiten. Ja, also wir werden euch ab Anfang oder Ende Juni, Anfang Juli ein größeres Angebot zur Verfügung stellen als nennen wir sie jetzt, wie wir wollen, als Saisonstartpläne für die, die schon so gedanklich die Saison 2026 eher beendet haben, beziehungsweise dann auch so langsam aber sicher sich vorsichtig vorbereiten wollen auf die Highlights in 2027. Gleichzeitig können wir jetzt auch sagen, das ist sowas wie ein Übergangsplan für alle die, die über den Sommer nochmal wirklich gezielt trainieren wollen, schon mal für irgendwas vorbereitend in 2027 und da einfach auch schon mal was Handfestes in Training Peaks stehen haben wollen. Ja, also das kann ich euch schon mal sagen. Deswegen, Nicole, die knappe Antwort für dich ist ganz einfach. Du kannst nach Kraichgau hingehen, kannst dir so einen Recovery- und Wiedereinstiegsplan nehmen. Der dauert nach der Mitteldistanz, glaube 2 Wochen. Kraichgau gerechnet ist wann? Am, glaube 24. Mai, sowas um und bei. Dann haben wir schon Anfang Juni und dann spätestens Ende Juni helfen wir dir weiter. Und dann kannst du dir in deiner Kategorie der Finisher, in der du dich befindest, in allen Kategorien gilt das Gleiche, kannst du dir schon mal einen Plan suchen, der dich ein Stück weit auf die Saison 2027 vorbereitet. Und natürlich auch so, ja, das sei für Nicole gesagt, aber auch für alle anderen, der bietet natürlich wahnsinnig Flexibilität nach rechts und links. Also wenn man jetzt sagt, hey, ich mache aber nochmal Fuschelcrossing, ich habe Bock, einfach nochmal ein paar Tage in die Alpen zu fahren und so weiter. Wie immer alles möglich. Tutto bene. So, wie der Franzose sagt. Ich schaue mal einmal ganz kurz im Chat vorbei. Verzeiht an alle die, ihr seid in großer Vielzahl heute hier und ich habe euch eiskalt vernachlässigt bisher. Das war nicht meine Absicht. Aber hier ist auf jeden Fall einiges passiert. So, also, Vadim schreibt. Vadim, verzeih mir bitte, wenn ich deine Nachricht nicht vorlese jetzt gerade, das aber derbe Special Interest. Also eigentlich gar nicht mal derbe, aber ich komme gleich nochmal zum Thema Verpflegungsstrategie und dann musst du dir das Ganze so ein kleines bisschen für den Kohlenhydratmanager von AI Diagnostics anpassen. Ja, wenn ich den jetzt im Detail erkläre, dann geht hier locker eine halbe Stunde ins Land und wir verlieren ganz viele Leute damit, wie gesagt, bitte mit der Bitte um Verzeihung, die vielleicht gar nicht genau wissen, worüber wir da gerade reden. Ja, aber vielleicht darf ich das nochmal so im Allgemeinen sagen, alle die von euch, die das AI Diagnostics Paket gebucht haben, die haben einen durchaus erheblichen Vorteil, wenn es um die Pacing-Strategie geht, weil auf AIdiagnostics.net findet ihr einen sogenannten Kohlenhydratmanager und dieser Kohlenhydratmanager, der befähigt euch, all das, was ich immer hier auch erzähle, ja, ich weiß das, weil ich den mitgebaut habe, von Carboloading über Kohlenhydratzufuhr während des Rennens, Unterschied Kohlenhydratzufuhr, Radfahren und Laufen, wie viel führe ich denn zu, wie viel kann ich auch oxidieren und so, ihr kennt das, also wir haben da schon, glaube ich, mindestens zwei Podcasts hat es in diesem Jahr gegeben, die schwerpunktmäßig über Kohlenhydrate und Kohlenhydratoxidation und Verpflegungsstrategien gesprochen haben. Und mit diesem Kohlenhydratmanager könnt ihr das Ganze in ein Tool packen. Und mit diesem Tool könnt ihr sagen, hey, wie viel Kohlenhydrate verbrauche ich denn in einer Stunde? Wie viel will ich zuführen? Bei welcher Leistung kann ich dann auf Basis meiner aktuellen Physiologie, die ich mit AI Diagnostics herausgefunden habe, kann ich das dann berechnen? Ja, ich verspreche hoch und heilig, dass wir das alles auch nochmal weiterentwickeln und nochmal viel klarer hier noch mitteilen werden und das auch noch für jeden zugänglich machen. Ich will nur gerade, wir haben jetzt die Situation, dass ja zwar eine erhebliche Anzahl unter euch dieses AI Diagnostics Paket gebucht haben, aber wenn ich jetzt auch in dem Paket noch das Special Interest Ding vorstelle, wie gesagt, dann werden wir, glaube ich, einige verlieren. Deswegen verzeiht mir, wenn ich das nicht im Detail mache. Aber wir kommen gleich noch zum Thema Verpflegungsstrategien. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Svenja schreibt, hallo Björn, ich trainiere mit dem Finisher V2 Max Plan Langdistanz auf einem Ultrabike-Event in Norwegen. Neben den vielen Radeinheiten laufe ich 2-3 Mal die Woche, gehe einmal pro Woche schwimmen und mache einmal Krafttraining. Meine Frage, wie tapert man für solch ein Event? 2 Wochen wie bei einer Langdistanz? Soll ich das Laufen komplett weglassen? Svenja, super Frage. Und ich weiß nicht, ob es exakt 2 Wochen sein müssen, weil du hast halt die Situation, dass du halt im Rennen nicht laufen musst und deswegen auch die Vorbereitung, in der Vorbereitung das Laufen, also gerade so die letzten, also ich sag mal 5 bis 8 Tage vor dem Rennen würde ich das Laufen einfach komplett sein lassen. Genau, und dadurch hast du aber auch die Möglichkeit, dass du nicht unbedingt 2 Wochen brauchst fürs Tapern. Wenn ich du wäre, würde ich 2 Wochen vorher anfangen, sehr viel Wert auf meine Erholung zu legen, würde aber vielleicht am letzten Wochenende vorher noch mal ein kleines bisschen fahren. Also will sagen, da darf man ruhig auch noch mal 3 Stunden, vielleicht sogar auch 4 Stunden an einem Tag irgendwie fahren und du musst dir da keine Sorgen machen, weil du hast halt keine Impact-Belastung mehr, ne? Würdest du jetzt am letzten Wochenende vor dem Rennen noch irgendwie einen 90-Minuten-Lauf machen wollen, dann würde ich sagen, so huiuiui, der braucht schon ein bisschen mehr Erholungszeit als eine 4-stündige Radeinheit, ne, rein orthopädisch und sowas. Deswegen vom Grundprinzip her, genau wie bei einer Langdistanz, Laufen weglassen für die letzten 8 Tage, würde ich einfach mal sagen, ne, also inklusive gerne des vorherigen Wochenendes und ansonsten das genauso machen wie bei einer Langdistanz. Super gut. Astrein. Berit schreibt, die Berit kennt ihr und Berit, danke, dass du es geschrieben hast. Ich habe es natürlich vorher schon nachgeguckt, gebe ich gerne zu, am Wochenende. Deswegen, bevor ich deine Nachricht vorlese, herzlichen Glückwunsch an dich. Hallo Coach, heute tatsächlich keine Frage, 1000 Dank. Ich habe die Quali in Alcudia bekommen, es geht nach Nizza. Da gibt es bestimmt für die nächsten Q&As viele Fragen. Herzliche Grüße, Berit. So, und Berit kennt ihr von unseren Live-FDP-Tests, die war die letzten 2 Male mit dabei. Freut mich auf jeden Fall sehr, Berit, dass das geklappt hat. Ich gebe gerne zu, ich hatte eine kleine Vorahnung, dass du das auf jeden Fall sehr, sehr gut machen wirst. Deine Leistungsdaten haben das verraten. Und was mich vor allen Dingen freut ist, das muss ich an der Stelle auch mal sagen, deswegen, wie gesagt, ich habe das wirklich am Wochenende schon nachgeguckt, ob Berit gestartet ist und wie das so gelaufen ist. Und Berit ist, ich meine, 6. geworden. Berit, du darfst mich korrigieren, sie ist live dabei hier gerade. Ich glaube, es war 6. Ich weiß nicht mehr 100%ig genau, aber wie gesagt, ich habe reingeschaut. Und was hinzukam war, dass Berit nicht unbedingt das allerbeste Erlebnis letztes Jahr auf Mallorca gehabt hat. Das also so einfach eine Verkettung unglücklicher Umstände, sage ich mal. Und das ist ja wie immer in dieser Sportart, ich glaube, das kennen viele von euch, ne? Das kann schon mal passieren, dass es so eine Verkettung unglücklicher Umstände gibt. Und das ist dann so, das trägt jetzt nicht unbedingt zum Selbstvertrauen bei. Das ist dann schon so eine Sache, ja, so eine Selbstsicherheit, die wird nicht größer, wenn so Dinge passieren, die man ja vielleicht auch nicht so richtig beeinflussen kann und die dann aber einen riesen Impact haben auf das Rennen und so weiter und so fort. Und ehrlicherweise erinnere ich mich an diverse Momente, wo ich Berit einfach gesagt habe, dass sie das einfach so machen soll, wie sie das bisher macht und genau so weitermachen soll, weil ich war mir sicher, dass das, also jetzt nicht in Bezug auf die Quali, aber ich war mir sicher, dass das ein richtig, richtig gutes Rennen wird. Und zugegeben freue ich mich dann auch, wenn es klappt. Wäre jetzt doof, wenn es anders wäre und so. Aber bisher geht sich das immer sehr gut aus. Deswegen, Berit, herzlichen Glückwunsch. Genau, und vielleicht da noch, weil der Ben es auch schreibt, von Berit gibt es auch einen guten Podcast online. Wahrscheinlich kennt ihr Berit auch daher. Du bist noch gar nicht so alt, ist ja nicht erst vor 4 Tagen rausgekommen, glaube ich, ne? 7.5. habe ich eben noch gesehen. Deswegen auch gerne da einmal reinhören. Und Berit bestätigt, mit dem 6. Platz lag ich richtig. Dann ist das ja umso besser. Super. Mike schreibt, hallo Björn, trainiere nach dem Allrounder-Plan, möchte am 14.06. eine Mitteldistanz machen. Die langen Läufe sind derzeit 1,5 Stunden. Da ich beim Laufen im Moment aus meiner Sicht nicht so der Stärkste bin, laufe ich zu der Zeit so circa 14 Kilometer. Also fehlt mir so ein gutes Drittel der Distanz. Hab vor ein paar Jahren fast in der Zeit einen kompletten Halbmarathon solo gefinisht. Reicht mir das nach hinten raus? Kann ich abgrützen, Mike, reicht, ja, auf jeden Fall reicht. Du, nochmal, auch da nochmal, ich werde nicht müde, das zu sagen, leitet nicht von einer einzelnen Trainingseinheit auf ein Rennen ab. Ja, das ist der Kontext der Trainingseinheiten, der Kontext eines Trainingsblocks und dann vor allen Dingen die Konstanz über viele, viele Wochen hinweg, die entscheidet darüber. Nicht eine einzelne oder die Länge einer einzelnen Einheit. Ja, ist immer wieder mein Paradebeispiel. Viele unter euch kennen das oder ich weiß, dass sich das manchmal so ein kleines bisschen kryptisch anfühlt, wenn ich das sage, aber an alle die, die mal Wochenenden gehabt haben, an denen sie dann 12 Stunden trainiert haben und davon 2-mal einen längeren Lauf im Trainingsplan hatten, weil sie schon am Freitagabend, 75 Minuten gelaufen sind oder am Samstag 90 Minuten, um dann am Sonntag nochmal 2 Stunden zu laufen, die wissen dann, was ich damit meine, wenn ich sage, es braucht keinen 2,5-Stunden-Lauf oder einen 3-Stunden-Lauf oder einen 30-Kilometer-Lauf oder was auch immer. Es tut auch die Kombi von 90 und 120 Minuten innerhalb von 24 Stunden. Das dann nehme ich auch im Kern eigentlich ein bisschen mehr. Ja, deswegen, das meine ich so ein kleines bisschen damit. Super. Sigmar schreibt, Sigmar, liebe Grüße. Ich lass mal den ersten Teil weg, aber du hast hinten raus, ich habe deine Frage eben schon gesehen. Wie gesagt, danke, freut mich, dass du überrascht warst. Hatte ich ein kleines bisschen gedacht. An alle, das ist ein Insider. Müsst ihr euch das letzte Live-Q&A anhören. Welche Laufeinheiten würdest du aktuell am ehesten reduzieren oder vorübergehend weglassen, damit ich den guten Verlauf, Heilungsverlauf, meint Sigmar, nicht gefährde? Also, ne, Sigmar hat beim letzten Mal ein orthopädisches Problem gehabt und jetzt ist das hat sich jetzt beruhigt. Super, freuen wir uns, dass das gut geklappt hat. Dann haben wir hier auch nicht allzu viel Mist erzählt. Wie kann man jetzt diesem Verlauf Genüge tun, damit das auch nicht nochmal schlechter wird? Frei nach dem Motto, gibt es in irgendeiner Form eine Priorisierung? Und ich sag mal so, wenn es orthopädisch wird und wenn wir uns so ein bisschen Sorgen machen, ob des Verletzungspotenzials, dann würde ich ehrlicherweise immer hingehen und schauen, dass ich so 2 relativ wichtige Merkmale, sage ich jetzt einfach mal, mir beibehalte für meine Trainingswoche. Erstens, ich würde nicht allzu viele Laufeinheiten aufeinanderfolgend machen, also wenn der Trainingsplan hergibt, vielleicht auch mal eine Kombi aus 2-mal Laufen in 2 Tagen, würde ich vielleicht eher sagen, hey, ich gönne mir lieber mal einen Tag Pause. Ja, also dass man am Ende sagen kann, sinngemäß jetzt, ich laufe 3-mal die Woche, immer dienstags, donnerstags und samstags. So, dann kriege ich 3 Laufeinheiten unter, ohne dass ich 2 Tage in Folge gelaufen bin. Nochmal ausschließlich bei so orthopädischen Problemen oder sowas, ja. Und was ich dann noch machen würde, ist, ich würde schauen, dass ich so einen Lauf oder dass ich sag mal sinnbildlich, nicht unbedingt in die übermäßige Ermüdung laufe bei so einem Lauf. Einzig und allein deswegen, weil mit fortschreitender Ermüdung ist das nicht unbedingt so, dass dadurch die Qualität des Laufens sich verbessert, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ne? Ich betreibe vielleicht irgendwann dann ein bisschen mehr Aufwand, um die Technik noch halten zu können. Vielleicht wird der Schritt mal ein bisschen kürzer. Alles, was so dazugehört. Und die, was da, diese Unsauberheiten führen dann immer auch ein Stück weit dazu, dass ich auch ein bisschen mehr Einsatz bringen muss, um diese Stabilität des Laufens zu halten. Und um da nicht in ein Risiko zu kommen, rein orthopädisch, würde ich dann einfach immer schauen, dass die Läufe nicht allzu lang werden. Also Sigma im Konkreten, ne, vielleicht dann in Anführungsstrichen nur dreimal die Woche laufen. Ich würde mir die hohen Intensitäten sparen. Bei moderaten Intensitäten sehe ich kein Problem. Also es geht ja wirklich nur darum, ne, dass orthopädisch, dass das Risiko nicht aufkommt. Und dann nicht unbedingt Läufe machen, die so länger sind als 75 Minuten vielleicht. Ja, und immer die halbwegs ausgeruht. Also jetzt auch nicht nach 4 Stunden Radfahren den 75 Minuten Lauf machen, sondern dann vielleicht 30 Minuten koppeln, fertig. Und dann ist das fein. Ich glaube, ist klar, was ich sagen will. Super. So. Ich muss mich kurz hier ein kleines bisschen sortieren. Die Frage wegsortieren und dann. Frage von Sandra, sinngemäß, habe ich vorher auch schon gelesen. Kann ich statt der langen Radeinheiten an den Wochenenden Mitteldistanz machen? Das ist im Kern die Frage. Und vielleicht, Sandra, ich beantworte das mal so. Also ich kann jetzt Stunden darüber reden, wie viele Mitteldistanzen man machen kann. Und jeder, der hier schon häufiger mal zugehört, und ich weiß, dass Sandra zu denen gehört, die hier schon sehr lange mit dabei sind, ich argumentiere ja ganz oft damit, dass auch so ein Wettkampf als solcher motivational vielleicht auch nochmal ein bisschen was anderes ist und sowas, ne? Also alles super. Um aber die konkret, also wirklich konkret mich nur technisch zu bewegen, eine Mitteldistanz im Vergleich zu einer Radausfahrt, einer langen Radeinheit, hat natürlich den riesengroßen Unterschied des Laufens. Ja, weil bei einer Mitteldistanz muss ich offensichtlich einen Halbmarathon laufen. Und den laufe ich auch mit einer Vorermüdung. Und das hat auf jeden Fall einen zackigen Impact. Ja, also Impact ist gemeint, da werde ich auf jeden Fall mit einem größeren orthopädischen Regenerationsbedarf. Geil, das ist der Titel der Folge. Gibt es hier Folgentitel? Aber das wäre ja. Muss ich auf jeden Fall da rechnen, weil ich einfach die Situation habe, ne, ich laufe, ich fange mein Körpergewicht ab. Und durch diesen Dehnungsverkürzungszyklus, den ich da eingehe mit jedem Schritt, gehe ich auch am Ende ein paar muskuläre Verletzungen in Anführungsstrichen ein. Also der Muskelkater, ja, ist ja nichts anderes als leichte, kleine, muskuläre Verletzungen. So, deswegen ist er so, wie er ist. Deswegen tut er auch mal ein bisschen weh oder führt jetzt nicht gerade dazu, dass man sich gesund und spritzig fühlt. So. Und das ist eine Sache, die kann einem beim Radfahren so nicht passieren. Das heißt, der Impact ist durch eine Mitteldistanz auf jeden Fall erheblich viel größer. Und deswegen braucht er auch auf jeden Fall mehr Regenerationszeitraum. Ja, das heißt, nein, man kann die Einheiten nicht einfach ersetzen. Wenn du denn nicht willst, dass die Woche danach sich auf jeden Fall anpasst vom Training her. Ja, wenn dir das egal ist, also wenn du sagst, jo, kein Problem, dann mache ich einfach, hangel ich mich von Mitteldistanz zu Mitteldistanz und bewege mich da immer irgendwie zwischen Recovery und Wiedereinstiegsplan und Mitteldistanz und so weiter und so fort, dann ist das total fein. Wenn du jetzt sagst, nee, ich habe hier einen Hauptwettkampf, also ich weiß, dass Sandra einen hat, dann würde ich auf jeden Fall die Belastung kontrollierter halten. Und da sind halt 4 Stunden Radfahren eine viel kontrolliertere Belastung, als irgendwie eine Mitteldistanz zu machen. Okay? Was nicht heißt, nochmal, dass man nicht ein, zwei davon machen kann im Vorhinein. Also, das ist natürlich völlig klar. Super. Die Hanna schreibt, uno momento, damit ich das lesen kann, muss ich kurz ein kleines bisschen mit der Technik kämpfen. Moin Björn, zur Einordnung. Ich trainiere seit August 2025 nach einer längeren Mama-Auszeit wieder regelmäßig. Seit etwa Oktober 25 nach deinen Plänen als Allrounder bin davor unregelmäßig gelaufen und habe meine erste und bisher letzte Sprintdistanz vor circa 5 Jahren gemacht. Ursprünglich komme ich aus dem Leistungsreitsport, ist für mich also quasi ein Neueinstieg in das Universum Triathlon. Mein A-Wettkampf ist für mich im Juni eine Mitteldistanz. Ziel ist für mich, mich in dieser neuen Welt zurechtzufinden und die Mitteldistanz einfach zu schaffen. Mit deinen Plänen klappt das Training wunderbar, keine Schmerzen, keine Motivationsprobleme, vielen Dank dafür. Danke, danke. Hier meine Sammlung an Fragen. Und dann kommt eine Frage zum Thema Schwellenwerte berechnen. Da erlaube ich mir einfach, Hanna, ich bin mir ganz sicher, also ich habe es nicht nachgeschaut, aber FDP-Test berechnen, Power and Pace. Ich weiß, dass wir einen super guten Artikel dazu irgendwo haben auf unserer Website, wo das nochmal klar drin steht. Also hier zum Beispiel Ablaufvoraussetzung, Pacing. So wird der FTP-Test gefahren. Und dann ist da auch was dabei zur Auswertung und so weiter und so fort. Also schau da mal bitte auf der Website vorbei. Da gibt es auf jeden Fall einige, oder wir haben auch schon einige Podcasts dazu aufgenommen, wie man das genau macht mit der Berechnung und so weiter. Ich kann dir jetzt schon sagen, das, was du angegeben hast, also Hanna hatte da eine beispielhafte Rechnung, ist schon richtig gut. Ja, also nimm mal das mit als Wertung von mir. Und wenn du das noch ein bisschen präziser wissen willst, wenn du vielleicht auch noch irgendwie lesen willst, warum 5% Abzug beim FTP-Test nicht so ganz immer richtig sind, dann schau da nochmal nach, da wirst du auf jeden Fall was zu finden. Aber nochmal, im Großen und Ganzen ist das, was du da aufgeschrieben hast, schon sehr, sehr gut. Ja, und das sage ich vor allen Dingen deswegen, damit du das für dich passend einordnest und das Thema auch für dich nicht allzu groß machst. Ja, das kann ich dir nämlich sagen, weil so wie ich deine Nachricht einschätze, ist das bisher... Also das ist aktuell nicht ganz so wichtig. Du machst das super, bist auf einem super Weg, wird richtig gut funktionieren. Okay? Zweite Frage, die fand ich aber auch richtig gut von Hanna. Ich höre deine Podcast und habe zum Thema Stoffwechsel bzw. Kalorienverbrauch einiges mitgenommen. Unter anderem auch, dass der durchschnittliche Kalorienverbrauch im Training steigt, je leistungsfähiger ich bin. Und dann bringt Hanna einen total guten Punkt an. Hanna sagt nämlich, ja Moment, wenn ich doch leistungsfähiger werde, dann werde ich doch auch effizienter. Also... kann das ja auch sein, dass ich weniger Energie verbrauche. Und das ist super. Und das, ich habe das gelesen und dachte so, ey, das ist cool, das kann ich nochmal erklären heute. Folgende Situation, ja. Wir müssen uns immer überlegen, Leistung ist nichts anderes als ein Umsatz von Energie pro Zeiteinheit. Ja, 200 Watt am Pedal treten über eine Stunde als Beispiel. Bedeutet nichts anderes, als dass ich dafür 200 Joule pro Sekunde an Energie brauche. Und diese 200 Joule pro Sekunde kann ich jetzt hochrechnen, wie viele Kalorien das am Ende des Tages sind. Ne? Also wir würden dann umrechnen von 200 Joule pro Sekunde auf 200 Joule pro Stunde. Wir würden das also mal 3600 rechnen. Dann kommt daraus 72.000. Dann würden wir das, nee, 720.000, dann würden wir das Ganze durch 1000 teilen, weil wir wollen von Joule auf Kilojoule, dann wären wir bei 720 und dann ist das in dem Falle die mechanische Energie, wenn wir das umrechnen wollen auf die energetische Energie, die wir wirklich verbrauchen, rechnen wir das mal 4, den Schritt können wir uns aber am Ende aber sparen, weil wir gleichzeitig auch umrechnen wollen auf Joule und Kilokalorien. War ein bisschen kompliziert, ich weiß, aber am Ende des Tages will ich damit sagen, Leistung und Energie stehen in einem sehr, sehr direkten Zusammenhang und für gewöhnlich auch eher linearen Zusammenhang. Also was nicht ganz richtig ist, weil beim Laufen ist das manchmal etwas schwieriger. Je mehr unsere Koordination unter Laufgeschwindigkeit leidet, desto mehr Energie brauchen wir manchmal. Also desto ineffizienter werden wir dann vielleicht auch ein Stück weit. Und Hanna, völlig richtig, der Effizienzgedanke, der ist durchaus da. Also wir können unsere Effizienz auf jeden Fall verbessern. Ich spreche ehrlicherweise immer von Ökonomie. Und gerade beim Laufen liegt da sehr großes Potenzial, da hast du völlig recht, aber in den allermeisten Fällen wird es so sein, dass halt das etwas mehr an Intensität das auf jeden Fall immer aufwiegelt. Ja, also 20 Watt mehr fahren ist ein Mehr an Energieumsatz und egal wie viel effizienter ich werde auf dem Weg dahin, ich würde nie 220 Watt mit weniger Energie fahren können als noch die 200 Watt. Das ist aber beim Radfahren so. Es liegt auch daran, dass die Ökonomie beim Radfahren sich nur sehr bedingt verändert. Aber es ist eine coole Frage. So, und deswegen fand ich das gut und wollte das nochmal ausführen. Vielleicht für euch wichtig, ich fasse zusammen. Leistung ist ein Umsatz von Energie pro Zeiteinheit. Watt ist gleich Joule pro Sekunde. Das ist Physik ungefähr 8. Klasse, erinnert euch. Und deswegen ist das quasi immer gleichbedeutend damit. Also wer jetzt einen Marathon in einer Stunde 59, 31 läuft, der, also zum einen läuft er den deswegen, weil er in der Lage ist, den höchsten möglichen Energieumsatz körperlich bringen zu können von all denen, die da am Start stehen. Ja. Und natürlich auch wahrscheinlich die so ziemlich beste Ökonomie mitbringen. Aber wenn wir jetzt einen, würden wir einen Faktor bilden aus absolutem Energieumsatz und Ökonomie, dann hätten wir unseren Gewinner da gefunden in der Hinsicht. Genau, super. Und dann dritte Frage noch. von Hanna. Kohlenhydratversorgung im Training. Mir fällt es manchmal schwer, zwischen Anfänger und Profi zu unterscheiden. Finde ich auch sehr gut. Also, was an Leistungsoptimierung braucht ein Anfänger wirklich? Ich schwanke da oft zwischen, ich will optimal vorbereitet sein und versorgt sein und ich stehe eh noch ganz am Anfang und mein Ziel ist es gar nicht, irgendeine Zeit zu knacken, sondern einfach nur zu finishen. Daher meine Frage, den ganzen Gels und Pulvern und Supplements, die man so kaufen kann. Bisher habe ich mich an einigen Gels probiert und in den Flaschen einfach Wasser gehabt. Sollte ich mir auch so ein Pulver für das Trinken besorgen und könnte ich nicht auch Saft oder zum Beispiel Wasser oder Honig in eine Flasche füllen, um zusätzlich zu den Gels Kohlenhydrate zu mir zu nehmen? Oder wird es irgendwann schwer, auf die erforderliche Menge zu kommen? Oder warum gibt es diese Pulver? Toll. Finde ich eine mega gute Frage. Und für alle die, die sich jetzt gerade möglicherweise denken, ich will keinem was unterstellen, aber klar setzt man auf Gels. Ja, ganz ehrlich, Hanna hat einen super Punkt. Also, was spricht dagegen, Honig zu nehmen? Ne, wer meine Liebe für Zuckerrübensirup kennt, nee, wie heißt das, Rübenkraut kennt, hier, ihr kennt das Grafschafter Goldsaft, ja, der weiß, meine ganz große Empfehlung für bis hin zur Wettkampfverpflegung, weil ist nichts anderes als, wie der Name sagt, flüssiges Gold, ja. Und Spaß beiseite, ich finde den Punkt auf jeden Fall total gut. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, Hanna, du wirst mit der Idee von Honig im Wasser oder sowas in der Art auf jeden Fall immer an gewisse Grenzen stoßen, weil das einfach auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass die Kohlenhydrate da eben anders verdichtet sind in solchen Produkten und dass die Menge an Kohlenhydraten pro Menge an, ja, flüssigem Zeug in irgendeiner Form dann doch ein gutes Stückchen unterschiedlich ist. Deswegen, wenn ich dir einen Rat geben dürfte, dann würde ich sagen, find gerne einen guten Mittelweg bei deinem Vorhaben. Ja, also wenn du hingehst und sagst, hey, ich will aber vielleicht auch auf dem Rad gerade einfach mal irgendwie, weiß ich nicht, einen zackigen Müsli-Riegel essen und ich will irgendwas Normales haben, dann finde ich das total gut. Ja, und dann kannst du das auf jeden Fall so machen. Weil ich meine, klar, die Gels, die haben auch immer diesen Optimierungsvorteil, dass die natürlich schnell gehen. Ne, da kann ich mir 15 Stück in eine Flasche machen und die einfach sukzessive trinken. Da muss ich nichts aufmachen für oder sowas in der Art. Ne? Und das ist natürlich ein Vorteil. Auf der anderen Seite, ich bin total bei dir. Du musst jetzt nicht 17 Supplemente dabei haben, um deine Mitteldistanz machen zu können. Am Ende, was du brauchst, ist eine gute Flüssigkeitsversorgung und eine gute Kohlenhydratversorgung. Das ist die absolute Basis. Ja, und die gilt's ein Stück weit sicherzustellen. Aber ganz ehrlich, das darf auch locker ganz viel nach Geschmack entscheiden und so weiter. Und da geht's jetzt nicht um die letzten 10 Gramm, sondern da geht's auch ein Stück weit darum, dass du dir vielleicht im Groben überlegst im Vorhinein beim Radfahren so, ich sag jetzt mal, 50, vielleicht 60 Gramm an Kohlenhydraten zuzuführen. Wenn Apfelsaft ein Teil davon ist oder Honig im Wasser oder Gummibärchen, die du gerne snackst zwischendurch, ja, dann ist das total okay. Dann kannst du das genauso machen. Ja, super. Und genau, dann kommt noch eine Frage zum Thema Pacing-Strategie. Da werde ich auf jeden Fall, habe ich eben schon ein paar Mal gesagt, aber gehe ich auf jeden Fall nochmal gleich drauf ein, weil, genau, da haben wir einige Nachfragen zu. Okay, vielleicht machen wir das jetzt mal. Ja, ich will das gar nicht so lange rauszögern. Also folgendes. Ich habe ein paar Nachfragen ganz grundsätzlich irgendwie zur Pacing-Strategie, zur Verpflegungsstrategie. Vielleicht nochmal für alle. Ich verweise auf jeden Fall nochmal darauf, auf die Podcast-Folgen, die wir gemacht haben. Und zwar am, jetzt sage ich es auch genau, am 19. März gibt es auf dem Power-and-Pace-Kanal eine Podcast-Folge zum Thema Kohlenhydrate. Da geht es ganz viel um Kohlenhydratoxidierung. Da geht es auch ganz viel um Carboloading und alles, was dazu gehört. Dann haben wir noch eine Folge gemacht am 23. April zum Thema Verpflegungsstrategie. Die kann ich auch wärmstens ans Herz legen. Ja, da geht es um Gels, Getränke, Riegel, Flüssigkeit, Natrium besprechen wir. Wir reden über die Menge an Kohlenhydraten, die man zuführen kann, wie viel man denn so braucht, warum Carboloading wichtig ist und alles, was dazu gehört. Also, meine Theorie ist, zum Thema Verpflegungsstrategie als solche sollten wir auf jeden Fall schon richtig viel Material haben, was ihr online findet, okay? Super. So, jetzt haben wir natürlich noch die andere Seite und da reden wir auch drüber in einer der Folgen, ich weiß ehrlicherweise nicht mehr genau in welcher, über denn den tatsächlichen Verbrauch. Also, wir müssen uns ja Folgendes vorstellen, ne? Ich habe das gerade schon gesagt bei der Hanna, die beiden wichtigsten Dinge, die wir sicherstellen müssen, ist Flüssigkeitshaushalt und Kohlenhydrathaushalt. So, und jetzt mal gesetzt den Fall, wir verpflegen uns oder trinken vernünftig und stellen den jetzt mal sicher, kümmern uns mal um die Kohlenhydrate. Und bei den Kohlenhydraten ist es ja am Ende wie eine Art Dreisatz. Im Sinne von, wir haben ein Ausgangslevel an Füllgrad unserer Kohlenhydratspeicher. Also wenn wir das mit dem Carboloading richtig gut gemacht haben, dann stehen wir bestenfalls am Start und haben zu 100% gefüllte Kohlenhydratspeicher. Und wenn es 98% sind, ist es fein. Wie man dahin kommt, hört ihr in der Podcast-Folge. So, dann ist es so, dass das Rennen beginnt, der Startschuss ist da, ja, und wir legen los. Und von da an haben wir ja eigentlich dauerhaft bis zum Ziel irgendeine Form von immer Plus-Minus-Rechnung. Also wir führen Kohlenhydrate zu und wir verbrauchen Kohlenhydrate. Alles, was das Thema Zuführ angeht, in dem Podcast zum Thema Verpflegungsstrategie. Auch das klammer ich jetzt gerade aus. So, jetzt ist noch die Frage des Kohlenhydratverbrauchs. Und da ist es so, da müssen wir uns überlegen, dass der Kohlenhydratverbrauch als solcher nicht nur abhängig ist von unserer reinen Leistungsfähigkeit, sondern auch abhängig ist von unserer individuellen Physiologie. Ja, wir haben Podcasts gehabt, auch da verweise ich nochmal drauf, in dem geht es darum, den haben wir gehabt am zum Beispiel 27. November 2025 geht es um V2 Max, VLA Max und alles, was die Physiologie betrifft. Dann kommt die maximale Laktatbildungsrate, 22. Januar. Unbedingt anhören, wenn ihr wissen wollt, wovon die Kohlenhydratverbrauch eigentlich abhängt, nämlich von der Aktivität der Glykolyse, also eben der maximalen Laktatbildungsrate. Und was da im Kern passiert, ist Folgendes. Ich fasse das mal sehr einfach zusammen. Warum ich das sage, dass die individuelle Physiologie so wichtig ist, liegt einfach daran, dass wir alle sehr unterschiedlich physiologisch ausgestattet sind und wir zumindest beim Radfahren zwei Stoffwechselwege haben, die für uns bei der Generierung von Leistung wichtig sind. Das ist der anaerobe Stoffwechsel, der quasi gekennzeichnet wird über die maximale Laktatbildungsrate, von der ich gerade gesprochen habe mit dem Podcast. Und der aerobe Stoffwechsel, der sich über die VO2 Max kennzeichnet. Und diese beiden Stoffwechselwege, die haben eine unterschiedliche Makronährstoffnutzung. Der anaerobe Stoffwechsel geht immer damit einher, dass wir Kohlenhydrate benötigen, um den zu betreiben. Wohingegen der aerobe Stoffwechsel sich der zuvor über den anaeroben Stoffwechsel umgewandelten Kohlenhydrate bedienen kann, als auch anhand der Fette sich füttern kann, die wir ja zumeist ja eingelagert haben bei uns. So, und diese beiden Stoffwechselwege laufen immer 24/7 parallel zueinander ab. Die Frage ist nur, in welcher Größenordnung die zueinander stehen. Ja, und diese Größenordnung, die hängt klar von unserer Leistungsfähigkeit ab. Also um überhaupt fähig sein zu können, / leistungsfähiger zu werden, müssen wir dieses Zusammenspiel dieser Stoffwechselwege optimieren. Ja, ganz vereinfacht erklärt ist es so, der bestmögliche Triathlet der Welt, den malen wir uns jetzt mal gerade, der hat einen möglichst geringen anaeroben Stoffwechsel, der braucht also sehr wenig Kohlenhydrate, weil der sehr wenig glykolytische Aktivität hat, hat aber gleichzeitig eine sehr große maximale Sauerstoffaufnahme, die ihn dazu befähigt, neben der vorher moderat umgewandelten Kohlenhydrate auch noch sehr viel Fette heranzunehmen, um daraus dann die benötigte Vortriebsenergie zu machen. So, und was den unter anderem kennzeichnet, ist nicht nur, dass er der beste Triathlet der Welt ist oder die beste Triathletin der Welt, sondern das ist auch für gewöhnlich die Triathletin mit dem größten Fettstoffwechsel der Welt, weil das geht ein Stück weit Hand in Hand. Ja, dass je größer die Leistungsfähigkeit, desto größer auch meine Fähigkeit, Fette zu verstoffwechseln. So, jetzt ist es so, dass abseits von den besten Triathleten der Welt wir uns ja noch nicht ganz zu den besten Triathleten der Welt zählen, sondern irgendwo so in einem Medium-Bereich unterwegs sind, bei dem wir sagen können, wir haben eine Leistungsfähigkeit, die ist auch super. Wir wissen aber nicht exakt, wie diese beiden Stoffwechselwege zueinander stehen. Also manche von euch wissen das, der ein oder andere hat eine AI-Diagnostik-Analyse gemacht, der ein oder andere war bei uns bei HiSize zur Leistungsdiagnostik, dann habt ihr da einen Erkenntnisvorsprung auf jeden Fall. Dann habt ihr schon mal gesehen, wie eure VO2 Max aussieht, wie eure VLA Max aussieht und dann wisst ihr auch, wie viel Kohlenhydrate ihr bei welcher Leistung verbraucht. So. Und jetzt gibt's eine gewisse Abstufung. Und zwar folgendes. Wenn ich eine Pacing-Strategie aufstellen möchte und ich habe kein Hintergrundwissen über meine individuelle Physiologie, ja, ich kenne also nicht aktuelle Daten über meine Laktatbildungsrate oder über meine Sauerstoffaufnahme, dann kann ich einen Schätzwert nehmen, der aber eine große Schwankungsbreite hat. Ja, also ich mach mal sehr weit, aber ausgehend von einer halbwegs akkuraten Schwellenleistung werde ich meine Mitteldistanz absolvieren, vielleicht im groben Mittel bei 80% meiner Schwellenleistung. Jetzt kommt der Haken. Plus, minus, wahrscheinlich 8%. Ja, es gibt Leute, die schaffen das aufgrund ihrer individuellen Physiologie auch bei 85-88%. Und es gibt welche, die schaffen das leider nur bei vielleicht 70% ihrer Schwellenleistung, weil die Physiologie so aufgebaut ist, dass die bei den jeweiligen Ableitungen, einmal 88%, einmal 72%, den gleichen Energieverbrauch an Kohlenhydrat oder den gleichen Kohlenhydratverbrauch in Gramm pro Stunde haben. Das ist der Grund, warum wir ohne dieses Hintergrundwissen keine akkurate Verpflegungsstrategie oder keine Pacing-Strategie aufstellen können. Ja, mit akkurat meine ich jetzt eben nicht im Bereich von mindestens mal plus minus, also mindestens 5%, was bei plus und bei minus 5% eine Range von 10% ist. Und das ist dann sehr schwer zu sagen, meine Schwellenleistung sind 250 Watt. Bei welcher Leistung soll ich meinen Ironman machen? 80% davon wären jetzt 200 Watt. Roundabout. Ja, nehmen wir das einfach mal so an. Aber 200 Watt mit plus minus 5% von den 250 Watt. Und 5% von den 250 Watt sind 12,5 Watt. Das heißt, die Antwort ist, wenn deine Schwellenleistung 250 Watt ist und du keine Erkenntnis hast über deine individuelle Physiologie, dann kannst du deinen Ironman machen bei irgendwas im Bereich von 185 Watt, ich habe mal gerundet, bis 215 Watt. Und das sind Fenster von knapp 30 Watt Unterschied. Da wird es unsauber. Also, was dann nicht schlimm ist, ne, dann darf man trotzdem mitnehmen und sagen, okay, hey, ich sollte vielleicht nicht allzu häufig über die 215 Watt hinaus oder zumindest nicht für längere Zeiträume. Punkt. Passt. Ja, dann ist das total fein. Aber das ist der Haken. Die qualifiziertere Form davon wäre zu sagen, ich habe eine akute oder aktuelle AI-Diagnostics-Analyse oder eine Leistungsdiagnostik gemacht. Das heißt, ich habe Wissen, Kenntnis über den Hintergrund meiner Physiologie. Und wenn ich den habe, dann bekomme ich im Zuge dieser Diagnostik auch eine Auswertung darüber, wie viel Kohlenhydrate ich verbrauche. Und die Besonderheit dabei, warum das so wichtig ist, ist eigentlich, der Verbrauch von Kohlenhydraten in Relation zur Leistung, der verläuft exponentiell und eben nicht linear. Und wir erinnern uns mal, ich weiß, machen wir nur ungern, aber wir erinnern uns mal ganz kurz so ein kleines bisschen zurück an die Covid-Zeit. Da ging es auch um exponentielle Verläufe. Und da ging es immer auch ein Stück weit, wie hieß er damals noch, der R-Faktor, wie war das nochmal? Wenn der über 1 ist, dann wird's doof. Und so ähnlich ist es mit den Kohlenhydraten auch. Also unabhängig jetzt davon, wie wir die Covid-Zeit bewerten, bitte, ja? Also es ist jetzt wirklich nur ein mathematisches Beispiel. Aber was wir nicht außer Acht lassen können, ist eine exponentielle Funktion, die hat eine Sinnhaftigkeit. Und die sagt ja, dass wenn ich einmal einen gewissen Punkt überschritten habe, dass es danach schnell geht. Und so ist es mit dem Kohlenhydratverbrauch auch. Und da dieser Verbrauch nicht linear ist, sondern exponentiell, kann es sein, dass für mein angesprochenes Beispiel von gerade der Kohlenhydratverbrauch bei 185 Watt nur halb so groß ist wie bei 215 Watt. Halb so groß. Ja, und da entsteht das Problem, wenn ich die Kenntnis nicht habe. Das heißt, wenn ich eine Pacing-Strategie aufstellen möchte, die präzise ist, muss ich die Hintergründe der Physiologie kennen. Anders funktioniert das nicht. Wenn ich die dann kenne, dann kann ich meinen Dreisatz aufbauen. 100% Füllspeicher, wie viel Kohlenhydrate sind das? Da kann ich auch dann, Vadim, ne, du bist mitgemeint gerade, dann kann ich auch meinen Kohlenhydratmanager von AI Diagnostics bedienen und kann sagen, ich habe sehr gut gefüllte Kohlenhydratspeicher, das gebe ich da ein. Dann habe ich einen Kohlenhydratverbrauch von X, meine Leistungsfähigkeit von Y, meine Physiologie von Z und so weiter und so fort. Und dann baue ich mir den Rechner so zusammen, Vadim, dass am Ende deine Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass bei dem Rechner am Ende des Radfahrens herauskommt, dass von deinen Kohlenhydratspeichern, sage ich jetzt mal im Groben, noch etwa 50-60% übrig sind, die du dann fürs Laufen verwendest. Mindestens. Eher 60-70% vielleicht sogar. Okay. Und deswegen an alle die schon ein bisschen länger dabei sind, das ist immer der Moment, wenn mich jemand fragt nach einer prozentualen Ableistung der Leistungsfähigkeit für eine Pacing-Strategie, dann sage ich immer, geht nicht. Also geht für mich nicht, da eine präzise Zahl zu sagen, weil die Abweichung so groß ist, dass ich grob daneben liegen kann. Für euch. Und das wäre dann doof. So. Was ihr jetzt aber bitte ganz, ganz, ganz unbedingt mitnehmt, ja, das ist mir persönlich extremst wichtig, dass man auch ganz geschmeidig mal 5 Grade sein lassen kann. Ja, und damit meine ich Folgendes. Das, was ich hier eben ausgeführt habe, die letzten 10 Minuten, ist ja auch ein sehr akademischer Ansatz. Also im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Ja. Und wenn man das vernünftig machen will, und das geht so ein bisschen in die Richtung, wie die Hanna das eben gesagt hat, dann ist das ja quasi ein sehr professioneller Ansatz, um herauszufinden, wie eine Pacing-Strategie aussieht. Dann würden wir auch noch messen, wie eure individuellen Kohlenhydrat-Oxidationsraten sind und so weiter und so fort. Das ist unser täglich Brot. Das machen wir bei Highsize so, weil die Vorbereitung aber auch da ins Detail und sehr professionell ist. Ja, also nicht, dass das hier nicht professionell ist, aber ihr wisst, glaube ich, was ich sagen will. Hanna hat eben gesagt, ne, was brauche ich eigentlich wirklich und was ist eigentlich irgendwie auch ein Stück weit zu professionell für das, was ich da eigentlich jetzt gerade machen will. So, und das fand ich persönlich total gut, weil ich diese Einordnung extrem wichtig finde. Und deswegen, 5 Grade sein lassen, total okay. Man kann mal 5 Grade sein lassen, weil das, was ihr doch mitnehmen sollt, ist doch, der Onkel hier hat jetzt gerade gesagt, okay, 80% ganz im Groben können 85 sein, können auch 75 sein. Aber dann kann ich doch zumindest mal die 80% mitnehmen und dann liege ich ja im Mittel irgendwie ganz gut und dann habe ich doch für mich eigentlich schon mal einen ganz guten Gradmesser, bei dem ich sagen kann, okay, 85% von den 250 wären jetzt in dem Falle 212 Watt. Dann setze ich mir doch vielleicht einen kleinen internen Reminder in meinem Kopf und sage mir, okay, 250 Watt ist meine Schwellenleistung, die 215 bis 220 Watt, ja, die sollte ich jetzt nicht allzu häufig für einen signifikant längeren Zeitraum überschreiten, weil dann Kohlenhydratverbrauch exponentiell, ich werde also viele Kohlenhydrate verbrauchen. Wenn ich mich jetzt aber bewege bei 190 bis 200 Watt, dann bin ich irgendwo im Bereich von, keine Ahnung, 75-80% meiner Schwellenleistung. Also passt. Da laufe ich ja quasi keine Gefahr, zu viele Kohlenhydrate zu verbrauchen und dann ist das ja fein. Dann ist das ja total okay. Ja. Deswegen tut mir den Gefallen und geht das nicht unbedingt verkopft an, sondern meine Empfehlung an euch, überlegt euch nicht einen spezifischen Wert, sondern überlegt euch wie so eine Art Leitplanke, bei der ich sagen kann, ich kann jetzt hier sinngemäß, also bitte nicht nachmachen im Straßenverkehr, aber ich kann linke Spur fahren, ich kann mittlere Spur fahren, ich kann rechte Spur fahren. Wenn ich linke Spur fahre, dann weiß ich, okay, ich komme da schneller mit voran, aber keine Ahnung, vielleicht ist das auch hektischer, das stresst mich ein bisschen mehr. Der Spritverbrauch ist sehr offensichtlich größer, ja. Mittlere Spur bin ich grundsolide mit unterwegs. Wenn ich aber rechte Spur fahre und dabei super viel Sprit spare, weil und trotzdem aber schnell vorankomme, weil irgendwie, keine Ahnung, Autobahn ist leer, keine LKWs vor mir und so weiter und so fort, ja, das ist doch auch geil. Also, das ist doch super. Dann komme ich ja auch zügig von A nach B, solange ich nicht ständig irgendwie dadurch behindert werde, dass ich immer wieder die Spur wechseln muss oder sowas in der Art. Und die Leitplanke, die sagt mir ja quasi nichts anderes, außer ne, Korridor von, sagen wir jetzt mal, 180 Watt bis, ja, vielleicht 210, 220, irgendwo da gerne nicht drüber. Ne, das sind die 210 bis 220 Watt, die brauche ich auf der linken Spur. Das kann ich machen, zeitweise, weil ich jetzt hier gerade, da sind viele Autos vor mir, ich habe einen Überholvorgang, mache ich, nehme ich mit, dauert 8 Minuten, also jetzt im Triathlonrennen, ne? Nicht auf der Autobahn. Und danach schere ich wieder ein, nehme wieder Reisegeschwindigkeit an, fertig. Passt. Genauso, um das Gegenbeispiel mal zu bringen, wenn ich vor mir einen LKW habe, der zufällig 120 fährt, geht nicht, aber ich muss das kurz das Beispiel machen, und ich fahre auf ausreichend Sicherheitsabstand und der bietet mir aber trotzdem geilen Windschatten sinngemäß und ich fliege da so mit, ne? Ich reise da so mit und habe irgendwie einen Spritverbrauch von 4 Litern auf 100 Kilometer und habe meine Reisegeschwindigkeit, die ich haben will, ja, dann ist das geil. Dann mache ich das im Triathlon genauso. Dann freue ich mich, dass ich hier gerade, keine Ahnung, irgendwie Leute auf 12 Meter Distanz vor mir habe, bin irgendwo in so einer Gruppe unterwegs, die läuft ganz gut, ja, kann ich einfach mitschwimmen, super. Warum? In Gottes Namen sollte ich mir jetzt überlegen, nee, ich fahre mal 15 Watt mehr, um dann 18 Meter vor der Gruppe herzufahren. Das macht ja gar keinen Sinn. Ne? Dann lieber in der Gruppe bleiben, Energie sparen, auf geht's. Und dann rollt die gut. So. Und so im Kern würde ich das aufbauen. Leitplanke setzen, sich klar machen, alles klar, über die linke Spur. Ne? Ich sollte da nicht dauerhaft bleiben, weil es anstrengend und verbraucht wahnsinnig viel Sprit. Und ich glaube, bei aktuellen Spritpreisen fällt dieses Beispiel vielleicht noch leichter zu verstehen, als wenn ich das sonst erzählt hätte. Und dann diese Leitplanken versuchen zu finden. So, und ne, das kann im Vorhinein super klappen und bewegt euch innerhalb des Rennens auch auf dieser Autobahn sinngemäß. Es ist fein, auch mal linke Spur zu fahren. Und wenn das gerade mal läuft und das Bock macht und da ist noch Rückenwind und dies und das und da kommt gerade alles zusammen, was Spaß macht, ja, dann auch mal 20 Minuten linke Spur fahren und dann mal eine Stunde Reisegeschwindigkeit, auf jeden Fall. Denn dann brauchen wir uns nicht künstlich ausruhen, weil wir wollen auch zackig von A nach B kommen in einer vernünftigen Zeit. Passt. Das war jetzt eine sehr lange Ausführung, auch auf die Gefahr hin, dass hier heute 18 Fragen irgendwie übrig bleiben. Aber das war mir nochmal sehr wichtig, das auch im Detail zu erklären, weil ja viele, viele Fragen, also jetzt ohne, dass ich gleich alle einzeln beantworten werde, aber viele Fragen auch genau in die Richtung gehen. Okay? Frage vielleicht an die in die Runde. Sagt gerne Bescheid, wenn ihr da noch eine Frage zu habt. Ihr seid ja hier dabei, könnt die Frage stellen. Ne? Wenn ich irgendwas konkretisieren soll, nochmal wiederholen soll, sehr gerne meldet euch. Super. Trotzdem sind wir natürlich noch nicht am Ende. Bleibt entspannt. Wir werden mal auf jeden Fall hier noch eine Viertelstunde, 20 Minuten mal mindestens weitermachen. So. Patrick schreibt, Hi Coach. Ich befinde mich in meiner zweiten Power-and-Pace-Saison im Allrounder-Plan. Nachdem ich letztes Jahr meine erste Mitteldistanz absolviert habe, gilt es nun, meine Zeit dieses Jahr zu verbessern. Ich absolviere mein Vorbereitungsrennen am 28. Juni auf einer Olympischen in Zürich. Ernst gilt es dann am 15. August auf einem kleinen Event in Wallis in der Schweiz auf der Mitteldistanz. Nun meine Herausforderung. Vom 8. bis 22.07. Ich ordne ein für euch also Woche 3 bis 5 vor dem Rennen befinde ich mich im Familienurlaub in Italien. Das Fahrrad mitnehmen ist keine Option, da Diebstahlgefahr zu hoch und Platz zu knapp, weil Campingurlaub. Schwimmen ist, sofern ich mich überwinden kann, von meiner Angst vor Fischen, im Meer möglich. Laufen ist perfekt machbar. Es hat Spinningkurse und ein Gym auf dem Campingplatz. Wie soll ich die Radeinheiten absolvieren? 45 Minuten Hardcore Spinning statt den Radeinheiten oder auf dem suboptimalen Gym-Fahrrad abstrampeln oder durch andere Einheiten ersetzen? Super, Patrick. Also erstmal, wie immer, also Patrick schreibt auch noch, das will ich noch vorlesen. Nebst dem, dass ich zu viel Pizza und Tiramisu esse und guten Wein trinke in dieser Zeit, möchte ich doch möglichst gut vorbereitet im August am Start stehen. Sehr gut. Weil normalerweise sage ich dann immer, hey, Urlaub ist Urlaub, ne? Und Urlaub soll auch Urlaub sein. Also genießt das auch ein Stück weit. Bei Patrick mache ich mir anhand des beschriebenen Pizza, Tiramisu und Weinkonsums demnach keine Sorgen, dass das auch Urlaub wird. Das ist schon mal sehr gut. Auf jeden Fall hin und wieder Spinning machen, finde ich sehr gut, weil das ja dann doch nochmal das Radspezifische fordert. Ich würde also sagen, Patrick, wenn du dreimal die Woche 45 Minuten Spinning machst, top, super, mehr braucht's nicht. Richtig gute Alternativsportart im Sommer, die ich immer wieder gerne anbringe für Radfahren, ist berghoch wandern. Ja, und die Betonung liegt auf berghoch, das ist dabei wichtig. Also wenn du, Patrick, je nachdem, wo du in Italien bist, hattest du es gesagt, ich habe eben schon mal Gardasee gelesen, deswegen Familienurlaub in Italien. Du hast nicht genau gesagt, wo, ich habe aber verstanden, es scheint am Meer auf jeden Fall zu sein, ist jetzt so die Frage. Ist da ein Berg in der Nähe, ja oder nein? Aber vielleicht an alle von euch, ne, die in einer ähnlichen Situation sind, Berg am Berg gehen, wie wir Österreicher sagen, durchaus eine sehr gute Alternative fürs Radfahren, weil das eine ähnliche Hubarbeit mit sich bringt. Ich muss mein Körpergewicht über eine gewisse Höhe heben. Ja, und das ist ähnlich wie beim Radfahren, nur dass da mein Körpergewicht an gleicher Stelle bleibt, ich aber das Bein nach unten bewege. Die Bewegung ist aber sehr vergleichbar. Und das, was ich da auf jeden Fall machen muss, ist eine gewisse Leistung einsetzen, um diese Hubarbeit zu verrichten. Und deswegen ist tatsächlich einfach viel berghoch gehen eine echt gute Alternative fürs Radfahren. Ja, deswegen sind gerade professionelle Radfahrer so schnell am Berg. Also deswegen können die sehr schnell berghoch laufen und schlagen da zumeist auch also ist nicht empirisch belegt, aber meine anekdotische Evidenz ist, dass die häufig auch flotter unterwegs sind als Triathleten oder Läufer, weil die sind es ausschließlich gewohnt, flach zu laufen. Ja, deswegen sind die Radfahrer da meist besser spezifisch für trainiert, wenn man denn so will. Deswegen, Patrick, das mein Vorschlag für die Alternative, wenn du mal was Längeres machen willst, ne, niemand will 4 Stunden auf dem Spinningrad sitzen, aber wenn du was Längeres machen willst, was dem Radfahren sehr zuträglich ist in deinem Sommerurlaub, geh berghoch und bergrunter natürlich auch wandern. Super. Frage von Ricarda. Hallo Coach, vor 3 Wochen habe ich mir die Plantarfaszie unter meinem linken Fuß entzündet. Seitdem ist kein Lauftraining mehr möglich. Meine Mitteldistanz habe ich vom 31.05. auf den 19.07. verschoben, in der Hoffnung, dass bis dahin mein Lauftraining wieder aufgenommen werden kann und die 21 Kilometer einigermaßen laufen können. Meine Langdistanz findet am 22.08. in Tallinn statt. Kannst du mir eine Alternative zum Laufen empfehlen? Aquajogging. Ne? Und jetzt kommt passend Ricarda, die da schreibt, ist das mit dem Radtraining im Austausch möglich? Aquajoggen habe ich noch nicht probiert, aber würdest du das als Alternative empfehlen? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also unbedingt. Das meine ich wirklich ernst. Und ich weiß, dass das immer sich im ersten Moment komisch anfühlt, aber der Bewegungsablauf kommt dem einfach sehr nahe. Also Ricarda, wenn du die Chance hast, 2-mal die Woche vielleicht vor und nach dem Schwimmtraining irgendwie 20 Minuten Aquajogging zu machen, dann ist das durchaus sehr gut. Und ansonsten, klar, kann man natürlich ein bisschen mehr Rad fahren, keine Frage, aber das ist jetzt nichts, was so richtig, richtig aufs Laufen einzahlt. Ne? Der eben angesprochene Impact, den hatten wir heute schon ein paar Mal, der ist halt beim Radfahren dann doch gänzlich anders. Beim Aquajogging ist der ja bewusst weggelassen, ganz klar, aber der Bewegungsablauf irgendwie ansatzweise zumindest gleich gehalten. So, und deswegen ist das meine Empfehlung. Klar kannst du natürlich auch ein kleines bisschen mehr Rad fahren, ne? Aber dann wäre für mich eher die Frage, ehrlicherweise, vielleicht mal ein kleiner disruptiver Gedanke, bevor ich jetzt irgendwie 2-mal die Woche eine halbe Stunde mehr Rad fahren würde, würde ich mich eher fragen, ob ich der Plantarfaszie in den Minuten was Gutes tun könnte. Also, wenn du einen guten Physio hast, dann hat er ein paar Übungen für dich zu Hause, wie man dafür sorgen kann, dass vielleicht, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, aber bei der Wadenmuskulatur angefangen, die Flexibilität ein bisschen größer wird, man ein bisschen am Sprunggelenk arbeiten kann und bei der Beweglichkeit des Sprunggelenks oder das auch ein Stück weit stabilisieren kann, man vielleicht mit einem Golfball die Plantarfaszie bearbeitet und solche Sachen. Wie gesagt, ein guter Physio, ne, das ist die einzige Meinung, die zählt. Meine dazu ist in deinem konkreten Fall überhaupt nicht wichtig. Aber da würde ich mich wirklich fragen, ob das nicht dann schon fast die sinnvollere Arbeit ist, in Anführungsstrichen. Nichtsdestotrotz, klar, kannst du auch ein kleines bisschen mehr Rad fahren. Super. So, Alex schreibt, hallo Björn, ich bin Power & Pacer. Und der Alex schreibt das weniger stotternd, als ich das hier gerade vortrage. Oh, Entschuldigung, die Technik. Ich mach's anders. Hallo Coach, ich bin Power & Pacer der ersten Stunde und nach wie vor sehr begeistert von dem Programm und den immer wieder neuen Innovationen, die ihr euch einfallen lasst. Erstmal vielen Dank dafür. Aktuell trainiere ich nach dem Allrounder-Plan auf die Mitteldistanz beim Ostseeman am 2.8. Meine Frage kam durch den Podcast zur Verpflegungsstrategie auf. Seit 4 Jahren verpflege ich mich auf dem Rad mit einem Eigenmix aus Maltodextrin, Fructose und Salz mit dem Ziel 90 Gramm Aufnahme pro Stunde. In Klammern Verhältnis 1 zu 0,8. Das klappt soweit gut und ist eingeübt. Beim Laufen setze ich dann entweder auf Gels des Veranstalters oder eigens im Wechselbeutel deponierte. Das Ziel ist, alle 20 Minuten eins zu nehmen, also ca. 60 Gramm zuzuführen. Das klappt mal besser, mal schlechter. Oft verzichte ich dann auf das ein oder andere. Nun hattest du erwähnt, dass die Kohlenhydrate sowieso ca. 1,5 Stunden benötigen, bis sie in der Zelle ankommen und oxidiert werden. Da hat sich bei mir die Frage gestellt, ob ich im Umkehrschluss auch 1,5 Stunden vor Rennende mit der Zufuhr aufholen könnte, wenn es ohnehin nicht mehr ankommt, beziehungsweise nur für die Sensorik mit etwas Cola oder Ausspüle. Das wäre ja annähernd die Zeit des Halbmarathons und würde das ganze Thema total entspannen. Ist das kompletter Quatsch oder ist das ein gangbarer Weg? Sehr gut. Alex,
sehr guter Gedanke, gefällt mir sehr. Und ich würde sagen, Medium richtig. Und zwar folgendes. Also, du musst dir immer überlegen, wenn ich davon spreche, dass das 1,5 Stunden dauert, bis, also das, was Alex meint ist, das habe ich beim letzten Mal mit Sicherheit so erklärt und auch zu Recht, ist, dass wenn ich jetzt ein Kohlenhydrat esse und mich dann aufs Rad schwinge und ich fahre, dann braucht dieses Kohlenhydrat, bis es verbraucht wird von meiner Muskulatur. Und das Zeitfenster unter den gerade genannten Bedingungen ist ungefähr 1,5 Stunden. Alex, je weiter fortgeschritten die Zeitdauer in der Bewegung, desto flotter geht das. Dass das nach dem Ruhezustand 1,5 Stunden dauert, liegt auch daran, dass ja erstmal noch die Menge an Kohlenhydraten überhaupt erstmal verarbeitet werden will, die davon vorher drin ist. Und da das ein Zeitfenster von diesen 1,5 Stunden war, bei denen ich weiß, dass die Athleten vorher relativ viele Kohlenhydrate gegessen haben, dauert das auch so lange. Wenn der Durchlauf einmal passiert ist, dann geht das danach schneller. Ja, also du darfst bitte nicht für dein Beispiel in 1,5 Stunden denken. Was du aber auf jeden Fall tun kannst, ist hinzugehen und dir zu überlegen, also die letzte halbe Stunde, ne, da weiß ich jetzt wirklich nicht, ob das Gel noch da ankommt, wo es hin soll. Was aber extrem wichtig ist, und da hast du einen super Punkt, ist halt das Thema der Sensorik. Also wir wollen dem Körper unbedingt weiter vermitteln, das, was nachkommt. Also konkret für dich, wenn du hingehst und sagst, eine halbe Stunde vor Ende, sorge ich dafür, dass ich dann weiterhin ein bisschen Cola mache oder hier mal, weiß ich nicht, je nach Wettkampf, ne, irgendwie eine Orange in den Mund nehme oder sowas in der Art, was es halt so gibt, dann ist das total fein, das würde ich weitermachen. Aber du musst da eine halbe Stunde vor Schluss nicht mehr irgendwie aufs Letzte versuchen, das Gel noch unterzuwürgen. Ne, das kannst du dir dann da durchaus sparen. Das geht schon. Das kann man genauso machen. Also von daher, halb richtig. Ne, richtig war auf jeden Fall der Teil der Sensorik. Sehr gut. Etwas weniger richtig war die Zeit der Zeitdauer. Das habe ich beim letzten Mal nicht so ausführlich erklärt, weil da ging es um diese spezifische Situation. Deswegen schiebe ich das nochmal nach. Genau. Und dann hast du das alles vor dir. Super stark. Auf jeden Fall sehr gut. Ich habe noch mal eine eher weniger gute Sache. Michael schreibt, hallo Björn, ich brauche fachlichen Blick. Ich bin jetzt seit über einer Woche krank und trainiere entsprechend gar nicht. Die Erkältung ist ziemlich hartnäckig, hält sich leider weiter klassisch mit ja, den passenden Symptomen aus irgendwie Schleim, Husten, alles, was sich einfach nicht, was man nicht will. Was mich gerade mental etwas stresst. Der erste Wettkampf, der 70.3 in Aix-en-Provence, für mich als B-Wettkampf eingeordnet, ist schon in 2 Wochen. Im Kopf dreht sich daher natürlich einiges und das schlechte Gewissen kommt direkt mit dazu. Weil ich seit Oktober so gut wie ausfallfrei trainieren konnte, meist hat es für die dritte Schwimmeinheit nicht gereicht, aber was Michael sagen will, der Rest hat gut funktioniert. Mein klarer Fokus liegt weiterhin auf dem A-Wettkampf, der Mitteldistanz beim Neuseenman. Das versuche ich mir immer wieder bewusst zu machen. Meine aktuelle Idee für den Wiedereinstieg wäre, sobald der Infekt wirklich sauber ist, würde ich diese Woche mit dem Recovery- und Wiedereinstiegsplan starten und in der darauffolgenden Woche dann den Plan zur Wettkampfvorbereitung für Aix nutzen und danach zurück in den normalen V2 Max Block Richtung A-Wettkampf. Super. Auch, ich finde, auch das Thema darf ein bisschen mehr Raum einnehmen, einmal ganz kurz. Und zwar, wie ich mal 3 Sätze noch, wahrscheinlich werden es 5, dazu sagen, wenn wir jetzt gerade so einen Infekt haben. Ja, also ich finde da immer folgende Überlegung extrem wichtig. So ein Infekt kann kommen, ne? Und in den allermeisten Fällen können wir da nichts für. So, wir haben uns irgendwo angesteckt. Ja, vielleicht waren jetzt die Umstände nicht ganz so leicht, weil es auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass wir nach irgendeiner langen Trainingseinheit nicht perfekt angezogen waren und so. Alles schön und gut, ist aber nur menschlich, dass das mal vorkommen kann. So, Michael ist jetzt gerade das beste Beispiel dafür, dass die Basis ja trotzdem aber schon gelegt ist. Ne? Also hat er geschrieben, seit Monaten sehr gut im Training. Super. So, was ich dann für die akute Situation des Infekts und das vielleicht mal an alle irgendwie wichtig finde, ist, wir müssen diesen Infekt so akzeptieren, wie er ist. Ne? Wir können nicht hingehen und jeden Tag dafür sorgen und dafür kämpfen, dass er jetzt schnell weggeht. Das klappt nicht. Und ich habe ein kleines Anliegen an euch. In solchen Situationen überlegt euch doch gar nicht im ersten Moment irgendwie, wie ich dann wieder ins Training einsteige oder überlegt euch erst recht nicht sowas wie, ja, wenn das übermorgen wieder in Ordnung ist, dann starte ich so und so und dann ärgert ihr euch, wenn das übermorgen aber noch nicht so in Ordnung ist und dann macht ihr das nochmal und wieder und dann verschiebt sich das und ätzend, ne, braucht man nicht. Sondern überlegt euch doch vielleicht mal in der Situation des Infekts, ne, was mach das doch mal ganz professionell, quasi reflektiert und überleg mal, was kann ich jetzt dafür tun, dass ich den Infekt sinngemäß, also mein Immunsystem, dabei unterstütze, den Infekt loszuwerden. Und zum Beispiel eine super Akzeptanz für die Situation, die kann auf jeden Fall helfen. Es ist so, wie es ist. Der Infekt, der braucht eine gewisse Zeit. Ich gebe dem jetzt gerade die Zeit und dann überlege ich mir, ne, also akzeptiere das, dass er da ist. Und dann überlege ich mir, okay, wie kann ich jetzt meinem Körper dabei helfen? Und wie kann ich dem helfen? Ganz banal, ne? Ruhe, Schlaf, Flüssigkeit. So, und jetzt alles Mögliche. Von Ingwertee bis hin zu so und so. Also alles, was auch euch irgendwie gut tut. Wenn ihr Ingwer scheiße findet, ja, dann lasst das bitte weg. Ne? Also dann bitte nicht machen. Das fällt nicht in die Kategorie, was tut euch gut, damit das weggeht. So. Und dann ist ganz entscheidend durchaus der Übergang von Infekt zu zurück ins Training. Weil ich der absoluten Überzeugung bin, dass wenn man solche Infekte richtig gut ausklingen lässt, so wirklich nachhaltig, hat man immer den großen Vorteil, dass man früher mit dem qualitativen Training beginnen kann. Also ja, der Infekt zieht sich dann vielleicht etwas im Sinne von, ich warte, bis der wirklich, wirklich weg ist. Also keine Hustenanfälle mehr, Michael, keinen farbigen Schleim mehr, ja, keine Kopfschmerzen, natürlich kein Fieber, Ruheherzfrequenz morgens, maximal 3 Schläge oder 2 Schläge davon abweichend, wie es sonst ist, solche Dinge. So. Und dann ist die Sache wie folgt, worum es ja dann geht, ne? Also wir nehmen jetzt mal an, der Michael ist am, was haben wir heute? Montag. Ich mach's mal ganz weit. Samstag ist das Ding ausgeheilt. Es sind jetzt noch 5 Tage. Michael hat geschrieben, das Ding ist hartnäckig und so weiter, ne? Ist jetzt noch ewig hin. Passt. So. Und wenn Michael erst am Samstag wieder anfangen kann zu trainieren, dann sind das ziemlich genau 1 Woche bis zum Rennen. Super. So. Und wenn wir das vorliegen haben, dann dürfen wir gerne hingehen und sagen, okay, wir vergessen das hier mit der Taper-Woche und so weiter. Wir brauchen nicht tapern, wenn wir einen Infekt gehabt haben, sondern wir überlegen dann, was hat uns im Training eigentlich gut getan, um irgendwie auch eine gute Form zu erreichen. Ne? Und da gehört immer zu irgendwie, ja, durchaus ein bisschen Bewegung und auch über längere Zeit und so und auch Training hintereinander. So. Und dann würde ich hingehen und würde mir wirklich überlegen, wenn ich Samstag erst wieder trainieren kann und darauf die Woche Sonntag ist ein Rennen, dann würde ich Samstag locker trainieren, Sonntag ganz locker trainieren, alles, ne? Aber irgendwie locker Rad fahren, vielleicht mal wieder eine Runde schwimmen gehen, vielleicht mal ein halbes Stündchen laufen, das würde ich Montag auch nochmal machen. Dienstag würde ich vielleicht einen Ruhetag machen, nach 3 Tagen Training dann. Und dann würde ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag auch durchaus nochmal ansatzweise trainieren. Vielleicht Freitag ein kleines bisschen weniger, ja? Also vielleicht nur locker Stündchen, 1,5 Rollen. Samstag ein bisschen Vorbelastung, Sonntag Rennen. Also will sagen, ihr dürft dann ruhig hin zum Rennen auch wieder durchaus trainieren, in Anführungsstrichen. Also alles dafür tun, dass dieser Zustand wieder hergestellt wird, dass man richtig gut im strukturierten Rhythmus ist. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Ne? Also dass man jetzt eben nicht sich von Pausentag zu Pausentag hangelt, um sich zu überlegen, ja, ich muss ja jetzt hier, Erholung mir holen, die meine Muskulatur ja zweifelsfrei hat. Ne? Die hat sich ja viel zu viel erholt, sinngemäß, während des Infekts. Und deswegen darf man dann auch gerne so in so einen Rennen reintrainieren. Habe ich schon ganz oft gemacht, gute Erfahrungen mitgemacht, dass wenn wir vorher keine übermäßige Beanspruchung hatten, weil wir 2, 3 lange Trainingswochen hatten, dann brauchen wir auch nicht 10 Tage Erholung von der übermäßigen Beanspruchung, die nicht da war. Deswegen darf man das dann gerne deutlich einkürzen. Okay? Und dann halt so im Hinblick aufs Rennen zu trainieren. Was dann wichtig ist, ist, na klar, jetzt nicht am Tag vor dem Rennen nochmal irgendwie 3 Stunden Radfahren, 1,5 Stunden laufen, das wäre ein bisschen doll, ne? Aber wenn ich dann Freitag und Samstag irgendwie jede Disziplin nochmal mindestens 1 gemacht habe, vielleicht auch 2 Radfahren war, weil hat keinen Impact und so weiter und auch 2x1,5, 2 Stunden fahre, alles fein. Kann ich genauso machen. Super gut. Sehr schön. So, ich mache das jetzt einfach mal so. Wir machen noch 3 Fragen. Und dann bleiben noch 21 Fragen übrig, aber die vertage ich. Weil es so viele sind, erlaube ich mir, einfach noch eine neue Folge aufzunehmen. Wir machen mal einfach ein Live-Q&A außerhalb der Reihe. Da seid ihr dann nicht zugeschaltet. Aber da machen wir nochmal eine extra Spur raus. Also das nehme ich in den nächsten Tagen für euch auf. Deswegen braucht ihr jetzt nicht 4 Wochen warten auf die Beantwortung der weiteren Fragen. Genau, aber dann haben wir so ein kleines bisschen gestückelt. Wir sind ja jetzt hier schon durchaus 1,5 Stunden dabei. Super. Machen wir mal flott. Christian schreibt. Moin Coach, mein A-Wettkampf ist die Challenge in Rot, zugleich auch meine erste Langdistanz. Am 31.05. habe ich noch eine Mitteldistanz. Soll ich die Mitteldistanz aus dem Training rausmachen oder die akute Vorbereitung auf die Mitteldistanz für Finisher reinladen? Auf jeden Fall, Christian, die akute Wettkampfvorbereitung reinladen. Ganz, 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 ganz wichtig. Machen. Unbedingt. Das ist eine Antwort ohne Erklärung. Ungewohnt von mir, ich weiß. Lasse ich aber jetzt genauso stehen. Stefan schreibt, hi Björn, eine Frage zum Vorbereitungswettkampf. Kann gut sein, dass dies schon beantwortet wurde. Vielleicht vor 18 Sekunden, aber das konntest du nicht wissen, Stefan. Und zwar, 5 Wochen vor Rot hätte ich eine Mitteldistanz am Plan. Wenn ich die Homepage-Artikel jetzt richtig interpretiere, Herrgott, sollte der Wettkampf Kategorie B sein. Daher mache ich in der Rennwoche den Plan Wettkampfvorbereitung, akute Wettkampfvorbereitung, Mitteldistanz, Special. Ja, genau so, Stefan. 2 Fragen hintereinander, exakt die gleiche Frage. Exakt die gleiche Antwort. Auf jeden Fall bei der Mitteldistanz mit akuter Wettkampfvorbereitung rangehen. Super. So, dann geht's weiter. Moin Björn. Am 7. Juni starte ich beim Ironman. Also die Frage hatte ich schon gelesen. 2 Wochen vor dem Ironman steht über das Pfingstwochenende noch ein FDP-Test im Plan. Liege ich richtig mit der Vermutung, dass dieser weniger dafür gedacht ist, mit den neuen Trainingsbereichen durchs lange Wochenende zu glänzen, sondern vielmehr auch als Orientierung fürs Ironman-Pacing dienen soll? Exakt, Adrian. Dann machst du genau das mit der Leitplanke, was ich gerade beschrieben habe. Am Mittwoch vor dem Ironman findet in Frankfurt ein recht bekannter Firmenlauf über 5,6 Kilometer statt. Würdest du zu einer Teilnahme eher abraten? B, beim Formulieren der Frage merke ich gerade, dass es mir zu riskant ist und von einem... Oh. Wunderschön. Dass es mir zu riskant ist, von einem Klaus im Getümmel angehustet zu werden. Ey, alle Klaus, ne, dieser Welt, hier bitte, auch die, die hier in der Runde sind, die fühlen sich bitte von Adrian nicht auf den Schlips getreten. Und eine 9-monatige Wettkampfvorbereitung wegschmeiße. Ich lasse die Frage mal im Raum, falls du noch drauf eingehen möchtest, aber Adrian hat das eigentlich schon abgehakt. Adrian, genauso, abhaken. Die letzte Frage betrifft den Ironman nur indirekt, könnte mir aber einige unruhige Nächte bereiten, wenn ich weiß, dass mein Training Peaks Kalender nach Hamburg plötzlich leer ist. Von Juli bis Anfang September möchte ich mehrere kürzere Triathlons machen und die auch durchaus ambitioniert angehen. Bei dem ein oder anderen Rennen schiele ich sogar ein bisschen Richtung Podium. Saisonabschluss beim Marathon in München. Meine Frage, nach welchem Trainingsplan trainiere ich nach dem Ironman? Super. Kann ich beantworten. Machst du, Adrian, genau so, ne? Recovery und Wiedereinstieg und dann bist du Kategorie Qualifier. Du kannst dann, auch wenn du Sprint und Olympisch machst, kannst du gerne hingehen und immer den Trainingsplan für die Mitteldistanz für das jeweilige Wochenende nehmen. Ja, also Adrian weiß jetzt genau, was gemeint ist. Und dann nimmst du da den 11., 12. Juli, den 8., 9. August, den 30. August. Also immer dann, ne, nach dem Sprint und Olympisch machst du Recovery und Wiedereinstieg nach einer OD. Gibt es die für Qualifier? Wenn nicht MD, ist beides eine Woche lang, deswegen egal. Und dann immer wieder auf den Spezialplan, um dann 4 Wochen Marathonvorbereitung irgendwann zu machen auf München. Super, kannst du genauso machen. Sehr gut. So, jetzt habe ich eigentlich schon 3, aber das waren sehr kurze, deswegen schließen wir noch 2 an. Nikolas schreibt, lieber Coach, vielen Dank für die tollen Trainingspläne zu meiner Person. Ich bin aktuell in der AK 40 bis 44, betreibe seit 13 Jahren Triathlon und könnte schon zahlreiche Mittel- und Langdistanzen oder 3 Langdistanzen finishen. Letztes Wochenende konnte ich eine neue Bestzeit über die Mitteldistanz aufstellen und bin erstmals in 4:40 ins Ziel gekommen. Seit etwa 1,5 Jahren kämpfe ich jedoch regelmäßig mit dem gleichen Problem. Oft bekomme ich bereits beim Radfahren ein leichtes Gefühl von Unwohlsein und kann dann nur einen Teil der geplanten Kohlenhydratmenge aufnehmen. Letztes Wochenende waren es etwa 110 Gramm. Das ist zu viel! In 2 Stunden 24 bei einem Körpergewicht von ca. 73 Kilo, was mich darin hart bestätigt, dass das, lieber Nikolas, zu viel ist. Der Lauf geht dann in der Regel überraschend gut, obwohl ich schon beim bloßen Gedanken an ein Gel oder ein ISO-Getränk fast erbrechen müsste. Ein paar Schlucke Cola funktionieren jedoch problemlos. Mehr geht dann allerdings nicht. Ja, also kann ich abkürzen, ne? Auf jeden Fall, also die Frage ist noch sehr lang, ich kürze das jetzt mal ab, Nikolas, wenn ich was Essentielles vergessen habe, sag mir bitte Bescheid, aber 110 Gramm Kohlenhydrate bei 73 Kilo Körpergewicht sind auf jeden Fall deutlich zu viel. Ganz sicher. Die Wahrscheinlichkeit, dass du bei diesen 110 Gramm Zufuhr eine Oxidationseffizienz von mal mindestens 80% mitbringst, ich wette sehr viel Geld drauf, dass das nicht der Fall ist. Und hinzu kommt, ich habe heute sehr viel Geld schon verwettet, habe ich das Gefühl. Und dazu kommt, dass du das nicht nur nicht verarbeitest, sondern auch es zu erheblichen Problemen führt. Und dann ist es auf jeden Fall viel zu viel. Mach weniger. Hör dir die Folge an zur Verpflegungsstrategie. Da ist das piekfein erklärend, warum alleine 90 Gramm vollkommen ausreichen und auch schon 120 Gramm keinerlei Vorteil mit sich bringen. Wissenschaftlich erwiesen kann für den Einzelnen immer anders sein, ganz sicher. Aber mit 73 Kilo bei 110 Gramm bin ich mir sehr sicher, dass du nicht zu denen gehörst, die auf jeden Fall 110 Gramm verarbeiten können. Da würde ich jetzt ganz vorsichtig, vor allen Dingen bei der Symptombeschreibung, drauf wetten. Super. So, letzte Frage. Hallo Björn. Ich bin Finisher und bereite mich auf den Ironman in Hamburg vor. Es läuft alles sehr gut. Ich bin wieder sehr vom Trainingsplan begeistert. Ich habe am 22.04. meine zweite AI-Diagnostics gemacht. Hältst du es für sinnvoll, die dritte Diagnostik noch in den nächsten Wochen zu machen, um aktuellere Erkenntnisse für das Pacing im Rennen zu bekommen? Oder wird sich in den verbleibenden Trainingswochen nicht mehr viel an den verschiedenen Leistungsgrenzen in Klammern Fatmax, ANS, VLA-Max, V2-Max verändern? Falls ja, wann sollte ich den Test spätestens vor dem 18.06. gemacht haben? Fantastische Frage. Mike, folgendes. Vom 22.04. bis zum 28.06. hast du vollkommen recht, da wird es jetzt keine gravierenden Änderungen mehr geben. Wir haben ja eben dazu gesprochen, Kohlenhydratverbrauch, Gramm pro Stunde und so weiter. Da ist jetzt nicht zu erwarten, dass du, keine Ahnung, die angestrebten 80 Gramm Kohlenhydratverbrauch in der Stunde, die du gerade bei 200 Watt hast, nochmal verschiebst hin zu 225 Watt, sodass du da unbedingt nochmal einen Test machen müsstest. Das tut nicht Not. Wenn du jetzt sagst, ey, ist schnell gemacht, bringe ich im Training gut unter, dann kannst du das machen, aber ich würde das durchaus als optional ansehen. Ich würde mich auch ehrlicherweise fragen, was ist das für ein mentaler Aufwand für dich, wenn du sagst, ey, macht auch irgendwie Bock, das zu machen, dann mach es. Wenn du sagst, puh, löst doch ein bisschen leichte Gefühle von Prüfungsangst in mir aus, dann gerne nicht machen. So, wenn du es machen willst, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dann würde ich das irgendwo machen, schon so Ende Mai nochmal irgendwie. Also vielleicht so sinngemäß im Bereich dieser vermeintlichen Ruhephase, ist das falsche Wort. Aber wenn du nochmal so eine Art Entlastungswoche da hast, rund um Ende Mai, vielleicht so Richtung Ende der Entlastungswoche oder Anfang der ersten Belastungswochen dann wieder. Ja, und da kannst du das gut machen. Aber es muss natürlich auf gar keinen Fall nah dran sein. Und nochmal, alles auf jeden Fall optional. Ganz entspannt. Super. So, jetzt mache ich aber einmal der Vollständigkeit halber, gucke ich noch durch den Chat hier durch. Chat, wie wir Jahrgang 1965 sagen. Hallo Björn, möchte die lang. Das hatten wir schon. Berit hat mir zugestimmt. Eine Sache von Jesse haben wir noch. Wir schließen mit Jesse ab. Hallo Björn. Ich trainiere nach dem Finisher-Plan für eine Mitteldistanz am 14.06. Nun hat mich Ende April ein Virus erwischt. Mitte Ende April. Und ich habe aktuell noch ganz leichten Husten, sodass ich noch nicht richtig ins Training einsteigen kann. In knapp 5 Wochen ist schon die Mitteldistanz und ich frage mich, ob der Start dort realistisch ist aufgrund der längeren Pause. Was wäre deine Empfehlung? Wie viele Wochen sollte ich wieder im Training sein, damit ein Start sinnvoll wäre? Ich denke, dass ein sanfter Wiedereinstieg ab dem kommenden Wochenende möglich ist, also circa 4 Wochen vor dem Rennen. Bis Mitte April bin ich gut durch die Vorbereitung gekommen. Ohne Krankheitspausen. Ich freue mich über eine kurze Einschätzung. Danke, Jesse. Jesse ist auch hier anwesend. Und ja, super. Eigentlich natürlich von all dem, was wir heute, wir haben ja so viele Ansätze von meiner Antwort, die haben wir heute schon gehabt. Nämlich unter anderem die, und das ist erstmal das Wichtigste, ne? Und damit schließen wir jetzt. Aber bei Jesse sind jetzt die 4 Wochen gerade so ein semi-bisschen Kirsche auf der Torte. Ne? Wie eben bei ganz am Anfang hatten wir es wegen der Marathonvorbereitung. Ich habe den Namen vergessen. Verzeiht mir, ich kann nicht alle Namen behalten. Zugehörig zu den Fragen. Stefan, war es Stefan? Der am Ende August seine letzte Mitteldistanz hatte und dann Marathonvorbereitung München machen wollte. Und habe ich ja erklärt, wie das aussieht mit dem Fundament und warum dann die Marathonvorbereitung eigentlich nur die Kirsche auf der Torte ist. Und jetzt bei Jesse haben wir so ein bisschen so eine angekratzte Kirsche, so leicht, ne? Oder vielleicht ist die Oberkante der Torte ein kleines bisschen angekratzt. Das Bild dürft ihr euch selber malen, welches ihr da gerne hättet. Und zwar haben wir ja jetzt die Situation einfach super trainiert bis dahin. natürlich trotzdem auf jeden Fall jetzt eine Einschränkung. Und ja, auch echt lange. Ne? Jesse schreibt davon, dass es ja schon irgendwie 3 Wochen gedauert hat und so und bäh, ätzend. So. Und nichtsdestotrotz, Jesse, bin ich mir sicher, vielleicht gibt es eine kleine Kurskorrektur. Wenn du jetzt sagst, hey, ich wollte da auf jeden Fall bei der Mitteldistanz meine persönliche Bestleistung brechen, dann würde ich jetzt sagen, okay, so 3 Wochen, so ein Virus ist natürlich echt nicht geil und zuträglich. Wenn du sagst, ich will das gut absolvieren, ne, und ich will da mit einem guten Niveau am Start stehen, ich will da Bock haben, Spaß haben, es soll ein cooler Tag werden und so weiter und so fort, dann mache ich mir keine Sorgen. Dann wird das auf jeden Fall gut laufen und dann sind diese verbleibenden 4 Wochen total fein. Ganz entscheidend wichtig, auf keinen Fall ungeduldig werden, ne? Geduldig bleiben und ich nehme dich beim, nee, anders, nimm du dich beim Wort, Jesse, so wie du es geschrieben hast. Und jetzt Achtung, das sind die wichtigsten 2 Wörter in deiner Frage. Ich denke, dass ein sanfter Wiedereinstieg, super, der soll's werden. Und der gerne auch für locker mal 5, 6, 7 Tage ganz sanft einsteigen, viel Körpergefühl walten lassen, immer auch mal wieder eine Pause gönnen, ne? In jedem Falle gut schlafen und gut ernähren und so weiter und so fort. So, und dann sanft einsteigen, dann die nächste Woche ein bisschen steigern, danach die Woche ein bisschen steigern und hast ja nochmal mindestens 2, wenn nicht gar 3 richtig gute qualitative Trainingswochen. Dann aber auch gut tapern, ja, finde ich nach, sagen wir mal, sinngemäß 2,5 Wochen, also sanfter Wiedereinstieg und dann die 2 richtig guten Trainingswochen, finde ich das auf jeden Fall wichtig, da eine Woche quasi akute Wettkampfvorbereitung, beziehungsweise ist ja dein Hauptwettkampf, also ist das ja eh mit Tapering-Phase und dann wird das astrein, steht der Sache nichts im Wege. Drücke ich dir feste die Daumen, euch allen natürlich, vielen Dank für das heutige Live-Q&A. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die ein oder andere ausführliche Erklärung war soweit klar. Baut da gerne drauf auf. Macht das immer so. Hey, wenn da noch Anschlussfragen sind, immer bitte unbedingt melden. Wie gesagt, die verbleibenden 19 Fragen, die bleiben hier stehen. Ich werde mich bei Benno, Carsten, Alf, Daniel, Jens, Lars, Steffi, Mario, Kai, Joa, Dennis, Burka, Thorsten, Rainer, Bernhard, Adrian, Susanne, Katharina und Benjamin auf jeden Fall noch melden. Und genau, da gibt es einfach eine kleine Zusatzfolge, was, finde ich, in diesen Tagen total in Ordnung ist, ne? Wichtiger Zeitpunkt des Jahres und so weiter. Von daher kümmern wir uns auf jeden Fall darum, dass ich da eure Frage noch schnellstmöglich beantworte. In diesem Sinne, alles Gute für die nächsten Wochen. Ich hoffe, wir sehen uns zum Beispiel beim Ironman in Hamburg. Wer da unterwegs ist, wir machen mit Sicherheit noch ein Get-Together bei den großen Rennen. Wir treffen uns also alle irgendwie vor Ort und so weiter. Ich drücke euch die Daumen. Kommt gut durch diese Woche. Macht es gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk. Before you run, gotta learn to win, to be a champion. matter when it's done. You're a champion.